Sonntag, 11 Uhr. Zeit für den Stahlberg-Doppelpass. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir melden uns wie immer aus dem Airport Hilton in München. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, soll man in diesen Zeiten über Fußball reden? Ja, wir meinen natürlich auf jeden Fall, trotz des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Der Fußball hat gestern mit beeindruckenden Symbolen reagiert. Aber reicht das? Wie muss der Fußball mit dieser Aggression umgehen? Wie muss man sich da aufstellen? Darüber sprechen wir auch heute in dieser Runde. Natürlich auch über den aktuellen Bundesligaspieltag. Da gab es viel Ärger, was Schiedsrichterentscheidungen angeht. Vor allem beim Spiel Gladbach gegen Wolfsburg. Einige diskutable Entscheidungen, die wir heute auch noch mal der Reihe nach auseinandernehmen wollen. Und wir sprechen über Hertha BSC. Die sind mit viel Geld ausgestattet worden von ihrem Investor, stehen jetzt aber unten drin, gestern verloren gegen Freiburg. Wir freuen uns, dass der Sportgeschäftsführer trotzdem hier ist. Er wird uns erzählen, was für Altlasten er übernommen hat und warum die Hertha die Liga hält. Ich freue mich sehr auf Freddy Bobic. Schönen guten Morgen. Von Adel und Band. Ich leite ihn musikalisch hier rein. Freddy, schönen guten Morgen. Du hättest dir es leicht machen können und irgendeine Ausrede erfinden können, warum du nicht zu uns kommen kannst. Trotzdem in dieser krisenhaften Situation kommst du her. Warum?
Ja, erstmal habt ihr mich eingeladen. Ja. Und wenn ich eine Einladung zusage, dann komme ich natürlich auch. Und gerade in so Situationen ist es vielleicht viel interessanter zu kommen, als immer, wenn du gewinnst.
Also Respekt dafür, dass du dich stellst. Dafür gibt es auch Applaus. Aber ich habe es gerade ja auch gesagt, es sind es sind schlimme Zeiten. In Europa herrscht Krieg. In jedem Stadion gestern haben wir Solidaritätsbekundungen gesehen. Wie stehst du persönlich zur Rolle des Fußballs in dieser Krise? Wie steht Hertha BSC dazu?
Na, ich glaube, es ist wichtig, dass wir insgesamt im Fußball, aber insgesamt im Sport auch ein klares Zeichen auch setzen, ne? Dass wir eigentlich immer völkerverbindend arbeiten und dass es für uns diese ganze politische Thema eigentlich auch gar nicht gibt, ja? Sondern wir uns auf den Sport fokussieren und natürlich gegen so Sachen wie Krieg sind, das ist klar, ne? Also, weil das ist einfach, ich habe es letztens erst gesagt, Krieg ist großer Mist. Ja? Ich habe das noch gut in Erinnerung auch, in den Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren, wo selber Familie etc. Betroffenheit groß war und das alles miterlebt, dass wir das nochmal in 2022 sowas erleben müssen. Ich habe Freunde aus Russland, Freunde aus der Ukraine. Ja, ich glaube, das ist denen ja alle nicht recht. Ja, muss man klar wissen. Und es ist wichtig, dass wir auch im Sport unserer Verantwortung gerecht werden da und auch klare Zeichen setzen.
Darüber sprechen wir heute mit folgender Runde. Es wird höchste Zeit, dass ich Ihnen die Teilnehmer mal vorstelle. Er hat wirklich alles gewonnen. Welt, Europameister, Champions League Sieger und. Herzlich willkommen, Jürgen Kohler. Schönen guten Morgen. Ich begrüße den Chefredakteur von Sport 1. Guten Morgen, Piet Gottschalk. Moin. Ich weiß nicht, ob er es gerne hört, aber ich nenne ihn einfach mal so. Eine Trainerlegende. Er hat 5 Vereine in der Bundesliga trainiert. Einer davon war übrigens auch die Hertha. Das war aber nur ganz kurz. 2 Monate, 91. Nicht so erfolgreich bei der Hertha wie hier im Doppelpass. Immer herzlich willkommen, Peter Neururer.
Hallo.
Der nächste Mann ist beileibe nicht nur, aber auch dank seiner extravaganten Socken sehr populär hier bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Alfred Draxler.
Morgen.
Und zum Glück auch heute wieder an meiner Seite unser Sport 1 Doppelpass-Experte Stefan Effenborg. Moin, moin. Morgen. Und jetzt freue ich mich wie immer, dass ich meine liebe Kollegin Jana Wosnitzer ins Spiel bringen darf. Und die hat die Frage der Woche dabei. Morgen, Jana.
Ja, sehr gut.
Ja, die Lage in Osteuropa beschäftigt uns nicht nur privat, sondern eben auch den Sport. Gestern in den Stadien haben wir also zahlreiche Protestaktionen gesehen, bei denen Fans und Spieler ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg gesetzt haben. Ein schönes Symbol und auch ein sehr wichtiges Symbol. Aber die Frage ist, reicht das eben aus? Einige Konsequenzen wurden bereits gezogen. So wurde zum Beispiel das Champions-League-Finale ja verlegt. Also jetzt in Paris anstatt St. Petersburg. Schweden und Polen, die möglichen Gegner in der WM-Quali von Russland, haben angekündigt, dass sie nicht antreten werden. Und wir gehen jetzt noch eins weiter und stellen die Frage, muss Russland nicht sogar von der WM ausgeschlossen werden? Das ist unsere Frage der Woche. 01379 011 011 ist die Nummer fürs Dupafon oder Sie diskutieren auch gerne mit auf Twitter.
Dankeschön, Jana. Und ich bin echt gespannt, was da für ein Meinungsbild zustande kommt. Wir können ja in der Runde mal anfangen. Pitt, du als Chefredakteur von Sport 1, wie siehst du das eigentlich? Reicht das sozusagen Symbolik zu präsentieren oder müssen noch härtere Taten folgen?
Die Russen haben über Jahre den Sport missbraucht, ob als Propaganda mit den Olympischen Winterspielen oder mit der WM, wo Putin die große Bühne genutzt hat für seine Belange. Über die Dopingsünden, wo das IOC zu schwach war, so richtig die Konsequenzen zu ziehen, dass man nicht in irgendeiner Form mit Doping den Sport betrügen darf. Jetzt ist die Völkergemeinschaft aufgekündigt worden durch die Invasion in der Ukraine. Jetzt ist Schluss, der Sport muss Russland separieren und einfach mal ein Zeichen setzen. Wir können nicht sagen, wir hätten nichts damit zu tun. Es ist menschenverachtend, was da gerade in der Ukraine passiert. Und der Sport muss da auch seinen Teil dazu beitragen.
Stefan, du als ehemaliger Spitzensportler kann sich natürlich auch in die Sportler reinversetzen. Wenn die jetzt von einem Ausschluss betroffen sind, die können nichts dafür. Trotzdem aus deiner Sicht richtig, dass man sagt, also Russland als Nationalmannschaft, aber auch russische Vereine sollten von den internationalen Wettbewerben jetzt ausgeschlossen werden?
Genau. Ich bin ganz der Meinung, dass man da ein klares Zeichen setzen muss und zwar sofort. Das heißt, eben die russischen Sportler auszuschließen. Mir tut das natürlich dann weh, logischerweise für die Sportler, aber darauf darfst du jetzt keine Rücksicht nehmen. Und es wäre die richtige Entscheidung, wie gesagt, Russland da auszuschließen und dann im Endeffekt auch Spartak Moskau, die ja gegen RB Leipzig spielen, genauso. Ich glaube, das wäre das richtige Zeichen und das muss auch so schnell wie möglich kommen.
Allein mir fehlt der Glaube, oder? Glaubst du, Alfred, dass der Fußball, dass auch die Verbände da jetzt so klar sind, dass sie solche deutlichen Entscheidungen auch durchsetzen, wie sie jetzt hier gerade in der Runde gefordert werden?
Ja, die Frage ist ja auch, dass ich unterstütze beide Meinungen, ganz klar. Die Frage ist natürlich, auch, die man sich dann stellen muss und die Verbände sich dann auch stellen müssten, wie lange soll das dann andauern? Man kann ja nicht jetzt den russischen Sport für alle Zeiten jetzt von allen Wettbewerben ausschließen. Es geht ja da auch um Amateursport, um Austausch. Und es wird ja auch mal eine Zeit kommen, hoffen wir jedenfalls, dass nach dem Krieg wieder eine gewisse Normalität angestrebt werden muss. Deswegen ist die Frage ja, wie lange soll das stattfinden? Dass das jetzt bei dieser WM, die Russen sind ja noch in den Playoffs zur WM, dass man da jetzt reagieren muss, bin ich auch der Meinung. Trotzdem sollte man rechtzeitig überlegen, wie lange man das macht. Und wie lange auch dann, hängt natürlich auch davon ab, wie lange dieser Krieg in der Ukraine dauert.
Freddy, müssen die Vereine warten, bis die UEFA oder die FIFA entscheidet? Also wir haben jetzt zum Beispiel vom polnischen Verband, die Nationalmannschaft, gesagt, wir spielen auf keinen Fall gegen Russland die Playoffs. Die haben nicht gewartet, bis die UEFA da irgendwas entschieden hat. Müsste zum Beispiel RB jetzt sagen, wir machen das von uns aus. Wir sagen einfach, nee, wir spielen nicht gegen Spartak.
Ja, ich glaube schon, dass sie sich Gedanken machen darüber, ob sie da antreten wollen oder nicht und warten erstmal natürlich auf den Verband. Ja, ich glaube, das ist richtig. Viele sind natürlich vorgeprescht auch. Es gab es auch in der Formel 1, auch mit Vettel, der gesagt hat, ich werde nicht in Sochi fahren. Und dann hat kurze Zeit später gefühlt, 24 Stunden später, hat der Verband auch entschieden, dass dann kein Rennen stattfindet. Und so wird es auch sein im Fußball. Da bin ich mir sicher, dass die russischen Vereine komplett ausgeschlossen werden, jetzt aus dem Europapokal, aber genauso aus der Weltmeisterschaft. Es wird so kommen, nochmal, und da bin ich komplett bei Stefan, auch bei Alfred, dass die Sportler tun mir am meisten leid eigentlich am Ende, ja, weil sie können am wenigsten dafür und sie haben sich ja auch, und das hat man ja auch gemerkt, viele haben sich schon auch gemeldet und auch russische Athleten, aber auch Fußballspieler, die gegen diesen Krieg sind. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen. Also es ist nicht so, dass es auf breiter Basis ist, dass alle nur Putin hinterherlaufen und sagen, es ist alles richtig. Ne? Deswegen für die Sportler ist es hart, aber es muss gemacht werden.
Wie stehst du denn dazu, Jürgen?
Ja, das wird mit Sicherheit sanktioniert werden. Ich halte das auch absolut als angebracht. Bin auch derselben Meinung natürlich auch wie die Vorredner. Für die Sportler tut es mir unheimlich leid, weil ein Sportler macht ja die Ausübungen, die er gern macht. Also der eine macht gern Fußball, der andere macht vielleicht was anderes gerne. Und die Leidtragenden sind dann eben die Sportler. Aber es gibt da keine zwei Meinungen. Also es wird schon so sein. Und da bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass ein Ausschluss stattfinden wird.
Wir sprechen gleich noch darüber, ein bisschen tiefer. Das geht ja auch um Sponsorenverträge. Es geht um viel Geld für den Verband, für Vereine. Schalke hat das Gazprom-Logo von der Brust genommen. Also es gibt noch einige Themen, die wir dazu besprechen. Wir machen trotzdem jetzt an dem Punkt mal einen Strich drunter und gehen in die Aktualität, schauen uns zunächst einen kurzen Beitrag an zum Abendspiel von gestern. Die Bayern haben gewonnen in Frankfurt 1:0. Und darüber sprechen wir gleich hier im Stahlwerk Doppelpass. Aber vorher die Bilder dazu.
Julian Nagelsmann feiert. Vielleicht auch sich selbst. Denn Vorbereiter der entscheidenden Szene war nicht allein Joshua Kimmich, sondern auch der Trainer, der Leroy Sané, den Schützen des goldenen Treffers, kurz zuvor eingewechselt hatte. Der richtige Move im richtigen Moment. Seine Bayern waren zwar über das gesamte Match hinweg die bessere Mannschaft mit den besseren Tormöglichkeiten, aber die zuletzt kritisierte Defensive brauchte durchaus Glück. Denn die Frankfurter waren keineswegs chancenlos und zumindest zweimal ganz nahe dran, selbst in Führung zu gehen. Nach Pavards Schubser gegen Boré hätte es zudem Strafstoß für die Eintracht geben können, während Torhüter Trapp, bester Mann beim Hinrundensieg, den Kopf nicht nur einmal hinhalten musste. Es half nichts. Die entscheidende Aktion blieb die von Sané bzw. die von Nagelsmann. Der junge Bayern-Trainer hat die aufkommende Unruhe im Verein souverän moderiert und nach einer durchaus turbulenten Bayern-Woche ebenso souverän gecoacht. Ja, dieser Nagelsmann findet nicht nur die richtigen Worte.
Peter, ist das dann ein goldenes Händchen oder ist es einfach auch Glück, dass du den richtigen Mann bringst?
Das ist einfach die Kenntnis.
Du hast hinterher immer gesagt,
dass die Kenntnis über die Qualitäten der Spieler, die richtig einzuschätzen und zum rechten Moment zu bringen, ist Qualität. Qualität des Trainers, dass da das sogenannte oder auch glückliche Händchen natürlich eine Rolle mitspielt, keine Frage.
Wie siehst du die Bayern jetzt momentan? War das ein Schritt in die richtige Richtung oder ist alles immer noch so wackelig?
Erstmal war es ein richtig gutes Bundesligaspiel, von beiden Seiten, auch von den Frankfurtern, muss man sagen. Für Bayern München war es natürlich extrem wichtig, vorzulegen, das Spiel gewonnen zu haben. Und ich glaube, was enorm wichtig war, auch für das Selbstbewusstsein, mal zu Null zu spielen. Ja? Das war ja in der Vergangenheit nicht oft der Fall. Wir haben viel diskutiert hier in der Runde. Mit dieser Abwehrschwäche, die standen gestern und von daher war das, glaube ich, viel, viel wichtiger als dieser Sieg, dass man eben mal die Bude sauber gehalten hat. Aber Bayern München sind grundsätzlich immer auf dem richtigen Weg. Entscheidend wird sein, was in der Champions League passiert, das ist doch klar.
Da sind wir einen der besten Abwehrspieler, die dieses Land jemals hervorgebracht hat, hier in der Runde haben. Dann würde ich.
Das stimmt.
Oder?
Ja, das stimmt.
Du gibst mir recht.
100%.
Zeichen und Wunder geschehen hier noch in der Sendung. Sehr gut. Aber wie siehst du denn die Bayern-Defensive? Also wir haben ja viel über die Innenverteidiger gesprochen. Wir haben Lothar Matthäus' Worte noch im Ohr, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Upamecano und anderen nicht stimmen würde. Wie ist deine Sicht auf die Geschichte bei den Bayern hinten drin?
Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. ich glaube, dass wir das nicht nur auf die Innenverteidiger herunterbrechen sollten, sondern dass wir insgesamt ein großes Defizit haben, was das 1-gegen-1 betrifft im Zweikampfverhalten. Das stelle ich also immer wieder in den Bundesliga-Stadien fest und das kann man eigentlich auch wirklich herunterbrechen bis in die kleinste Liga, dass die Spieler eben viele, viele Stellungsfehler haben, dass sie manchmal zu forsch an die Dinge rangehen, dass sie gar kein Handwerkszeug dabei haben. So, wie kann ich eigentlich meinen Gegenspieler ausschalten? Was muss ich dafür tun? Ne? Dann auch zu beobachten, wo steht der Mitspieler, der den Angreifer anspielen will. Also es sind sehr viele Themen, die aus meiner Sicht in der Vergangenheit eben nicht gut bearbeitet worden sind. Und das ist jetzt die Folge davon. Wir hatten das schon mal 2000, glaube ich, wo ein Wandel stattgefunden hat, wo wir gesagt haben, wir müssen viel besser nach vorne spielen, wir müssen kreativer werden und so. Das ist dann wirklich ab 2006 bis 2014, sage ich mal, in beeindruckender Form dann auch gemacht worden. Auf dem Weg nach vorne waren wir überragend. Das war die beste Nationalmannschaft, die ich selbst erleben durfte, also was das rein Spielerische anging. Aber wir haben leider auch wieder vergessen, dass so eine Mannschaft auch eine gute Defensive braucht. Und das ist so wie beim Hausbau. Ja, da fängst du ja auch nicht erst beim Dach an, sondern du machst ein gutes Fundament. Du zimmerst dir da richtig was hin.
Ich glaub, das
ja, ich weiß, aber ja. Ich nehme dein Geld, aber ist egal.
Gerne. Komm, ich werfe dich ein.
Ja,
du bist gerade so im Flow.
Nein, du brauchst einfach ein gutes Fundament und dazu brauchst du auch gut ausgebildete Spieler. Und die haben wir eben in dieser Form weltweit nicht. Das ist nicht nur ein Bundesliga-Problem, sondern das ist auch weltweit.
Aber wenn wir nochmal zu den Bayern zurückgehen und zu Julian Nagelsmann, der die richtigen Worte findet, das haben wir gemerkt. Aber ist sein Spielstil ein Problem? Also wie siehst du denn seine Rolle da bei Bayern?
Ja, könnte natürlich eine Denkweise sein, aber ich denke, dass der Julian da auch schon darüber nachgedacht hat, dass er seine Spieler natürlich am besten kennt, dass er die jeden Tag im Training sieht und dann nach dementsprechend nach bestem Gewissen dann auch aufstellt. Aber es gibt halt auch Spieler, die momentan da eben sehr unsicher sind in ihrem Verhalten. Und dann muss man manchmal vielleicht auch als Trainer, das kann der Peter wahrscheinlich auch bestätigen, da muss man dem Spieler einfach sehr viel Sicherheit geben im Training. Die müssen also gewisse Dinge, gewisse Abläufe sehr viel erleben. Und dann ist die Systemfrage eigentlich erstmal zweitrangig, sondern die müssen einfach merken, was funktioniert gut, wie unterstützen wir uns gegenseitig in den einzelnen Abteilungen, ich sag mal defensives Mittelfeld, Abwehrspieler. Und das muss wieder vorrangig trainiert werden, denn auf dem Weg nach vorne sind fast alle Mannschaften richtig gut unterwegs. Das hat man auch gestern gesehen, Eintracht Frankfurt, ja, auch jetzt nicht mit dem Selbstvertrauen ausgestattet, aber trotzdem auf dem Weg nach vorne haben sie dann schon ein paar richtig gute Spielzüge drin gehabt, aber auch hinten haben sie katastrophale Fehler gemacht. Und dann verlierst du die Spiele 1-0 oder 2-1 und am Ende des Tages ist Fußball einfach...
Ja, oh, jetzt.
Aber ich sag's nicht. Oh. Deshalb habe ich abgebrochen.
Das ist doch mein Geld.
Du kannst
doch
raus.
Also daran erkennt man erstmal, dass er ein guter Geschäftsmann ist. Genau. Er lässt bezahlen.
Ja, genau. Natürlich.
Wenn Geld nein, ich habe ja hier, ich leg das mal hin. Ich bezahle so oder so. Nachher kommt da alles rein.
Du lässt mich schuldig da, ja? Nein. Das 1-0 gestern.
1-0 gestern, glaube ich, hat gezeigt, dass die Bayern einen schweren Fehler gemacht haben. Einen schweren Personalfehler. Niklas Süle hält da die Abwehr zusammen und dass man sich nicht genügend um ihn bemüht hat, ihn zu halten. Diese Wertschätzung, die ihm nicht zuteil geworden ist, ist definitiv ein Fehler, weil...
Gestern hat er ja stark gespielt, ja?
Ganz genau. Und es war wie beim Hinspiel, Bayern total drängend, auch nur ein Tor gestern geschossen wie im Hinspiel, aber du hast hinten halt keine zwei gekriegt wie im Hinspiel. Und deswegen ist das ein Garant des Erfolges, so wie Jürgen Kohl das gerade gesagt hat. Du musst erstmal gucken, dass der Laden hinten dicht ist. Und wenn du Süle hast und du verlierst ihn, hast keinen adäquaten Ersatz, Upamecano ist es mit Sicherheit nicht, dann halte ich das für einen schweren Fehler in der Personaldiskussion.
Ja, und wir müssen auch... Sieht man schon, dass beim Fußball ja auch, gerade bei der Aufstellung, vieles auch relativ ist. Bei Bayern München kam ja schon Kritik auf, dass die Spielweise von Nagelsmann zu offensiv sei. Es soll auch in der Mannschaft schon gerummelt haben. Es hat da gestern reagiert und hat mit Sabitzer und mit Kimmich zwei Sechser hingestellt. Und dann hat die Abwehr das die Null gehalten. Aber 0-0 in Frankfurt ist auch ein bisschen wenig. Dann hat er in der 70. Minute wieder offensiv umgestellt, hat den Sané gebracht und er gewinnt. Also letztlich ist es wirklich relativ. Und die Bayern haben eine so starke Offensive, dass ich hoffe, dass sie jetzt nicht anfangen, nur auf die Abwehr zu gucken, sondern dass sie weiterhin versuchen, vorne ihre Tore zu machen und möglicherweise eins mehr als der Gegner. Ich finde das toll, wenn sie so spielen.
Es ist, wir Trainer müssen einfach wieder besser arbeiten mit den Spielern. Es ist, wir Trainer haben natürlich auch, muss man auch sagen, glaube ich, ist meine persönliche Meinung, weil man hat natürlich auch sehr viel drumherum im heutigen Fußballgeschäft, ne, dann hat man sehr viele Medien, man muss viele Sponsorendinge noch erledigen als Trainer und da bleibt natürlich irgendwo, bleibt immer ein Stück weit was weg, es bleibt einfach hängen. Und ich glaube, dass wir Trainer auch, ich habe das ja selbst jetzt auch erlebt, 2 Jahre bei Viktoria Köln, da sind mir Jugendspieler durch die Hände gelaufen. Wirklich, die konnten noch nicht mal einen einfachen Kopfball. Das konnten die einfach nicht. Ne? Obwohl, dass sie auch aus NLZs gekommen sind und auch da sicherlich gute Trainer unterwegs sind, aber die dann einfach auch nicht die Zeit haben, manchmal auch nicht die Infrastruktur haben, um mit den Spielern gut arbeiten zu können. Und da müssen wir uns einfach auch ein Stück weit wieder verbessern, dass wir mehr mit den Spielern arbeiten.
Jetzt wollen wir mal zu Jana schalten. Die hat nämlich bei dem Thema nochmal die Teamanalyse und guckt genau drauf auf den FC Bayern. Jana, bitte.
Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
Ja, insbesondere nämlich genau auf die Defensive der Bayern. Wir schauen nämlich auf die erste Chance des Spiels und die gehörte den Frankfurtern in der 7. Minute. Bei aller Kritik für Bayerns Defensive muss man natürlich auch sagen, das war schon richtig schön gemacht auf Seiten der Frankfurter. Hatten hier auf jeden Fall die Chance, in Führung zu gehen. Lindström steckt hier den Ball super durch auf Kostic und der legt ihn dann rechts am Tor vorbei. Einfach da im Abschluss zu ungenau, aber das hätte durchaus das 1:0 aus Sicht der Frankfurter sein können. Also hier wirklich herausragender Pass von Lindström, das muss man schon sagen. Trotzdem sieht man, wie leicht man eben die Defensive der Bayern aushebeln kann. Zuletzt, Alfred hat es gerade schon angesprochen, gab es viel Kritik an der offensiven Ausrichtung der Mannschaft unter Julian Nagelsmann, wohl sogar aus der eigenen Kabine. Fakt ist, der Sieg gegen Frankfurt war das 8. Spiel zu 0 der Bayern. Zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison hatten sie allerdings auch 8 Gegentore an der Zahl weniger auf dem Konto. Deswegen jetzt die Frage in den Worten von Jürgen. Reicht dieses Fundament, auf das die Bayern da gerade bauen, insbesondere auch für die Ansprüche in der Champions League? Denn da muss man ja sagen, im Hinspiel gegen Salzburg hat man seine Hausaufgaben noch nicht gemacht in München. Im Rückspiel geht's jetzt wirklich um was? Oder ist das da ein bisschen zu wackelig, dieses Haus?
Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video.
Dankeschön, Jana. Und wir können die Frage hier gerne diskutieren, Peter.
Ja, reicht das?
Es gefällt mir,
die großen Ziele? Es gefällt mir irgendwo nicht, davon einer Defensive zu sprechen, die zu kritisieren. Wenn, dann muss ich das spezifischer ausdrücken, dahingehend, das Defensivverhalten der kompletten Mannschaft muss ich betrachten. Und nicht alles auf die letzten Dreier- oder Viererkette schieben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die Chance, die wir gerade gesehen haben von der Eintracht, resultierte daraus, dass die Eintracht hervorragend umgeschaltet hat, auf dem Weg nach vorne, also offensiv, und die Bayern defensive, das ganze Defensivverhalten, da nicht ganz nachgekommen ist. Also es ist überhaupt keine Frage der letzten Kette, also der Abwehrspieler, sondern der gesamten Mannschaft. Und das reicht im Augenblick bei Bayern München, so seit Jahren bei Bayern München mit Sicherheit, für die Bundesliga. Die Frage, die man sich stellen muss, losgelöst von der Gruppenphase der Champions League, in der es auch immer wieder reicht, ob es reicht, um letztendlich, und das zählt bei Bayern München, endlich mal wieder einen Titel zu holen, also die Champions League zu gewinnen. Und das wird problematisch mit dem gesamten Defensivverhalten, nicht mit den einzelnen Spielern, sondern mit dem gesamten Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Über Offensive müssen wir nicht reden, die ist tadellos und ist ganz hervorragend, auch von der gesamten Mannschaft. Aber das gesamte Defensivverhalten dieser Mannschaft reicht in der Champions League augenblicklich nicht aus, um da einen Erfolg zu starten. Und da hoffe ich, dass Bayern München da vom Verhalten her sich in der Endphase der Champions League verändert wird.
Schau so ein bisschen skeptisch, Freddy.
Ja, also erstmal bin ich voll bei dir. Der Konter war Weltklasse gespielt, hat nur das Tor gefehlt. Ja. War halt Philipp Kostic rechter Fuß, ja, man weiß ja, das ist ja Linksfuß. Das ist natürlich schwer zu verteidigen gewesen, weil sie es einfach wirklich super gespielt haben, super ausgespielt haben. Aber eins ist auch klar, in der Champions League, wenn du solche Dinge zulässt, solche ja, Umschaltbewegungen, sprich so ein Gegenstoß, dann ist schon eher mal ein Tor drin. Ja, das weiß man auch bei der hohen Qualität, gegen wen man da spielt. Ja, aber trotzdem braucht man jetzt nicht Angst haben. Jetzt, ich glaube, die Bayern wissen, wenn es drauf ankommt, vor allem gegen Salzburg auch zu Hause, dass sie dann abliefern werden, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, wenn es richtig heiß wird, sie kennen sich aus mit großen Spielen, mache ich mir jetzt weniger Gedanken, ja, wenn sie nicht überraschen lassen. Aber Fakt ist, am Ende des Tages, wenn du einen Titel gewinnen möchtest und gerade so einen großen Titel wie die Champions League, musst du vor allem hinten deinen Laden im Griff haben. Ja, vorne wirst du immer deine Tore machen, da ist die Qualität unfassbar. Ja, und ja, wichtig wird sein, dass Manuel Neuer irgendwann noch zurückkommt. Das ist auch so ein Faktor, den darf man nicht vergessen. Ja. Gerade bei diesen großen Spielen in der Champions League. Aber es ist so, dass ich jetzt keine große Angst habe, dass die Bayern jetzt irgendwo da ein Riesenproblem bekommen.
Stefan, werden die Bayern stabiler noch im Laufe dieser Rückrunde? Was ist dein Eindruck?
Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Also wichtig ist, dass sich der Abwehrverbund mal einspielt. Also Nagelsmann war ja oft so, dass er von Dreier auf die Viererkette, wieder zurück zur Dreierkette, dann mal Süle alleine in der Dreierkette, Upamecano alleine in der Dreierkette. Ich glaube, wichtig ist, dass die zwei Jungs jetzt gestellt werden, sprich Süle und Upamecano, und rechts, sage ich jetzt mal, Pavard und links Hernandez. Und dass dieser Verbund sich jetzt wirklich in den letzten Wochen, wo es drauf ankommt, auch einspielt. Dass man aufhört, eben zu springen von der Dreier- auf eine Viererkette. Ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Jürgen, du weißt es, wenn du einen an deiner Seite hast, mit dem du immer zusammenspielst, mit dem verstehst du dich dann auch blind. Das hat man bei Bayern München in der Vergangenheit nicht oft gesehen. Ich glaube, das haben sie gelernt. Und wenn du natürlich jetzt gegen Salzburg spielst oder ins Viertelfinale Champions League, wenn dann wirklich die Großen kommen, die nutzen natürlich solche Sachen eiskalt aus. Das darfst du dir nicht erlauben. Und da gilt es vielleicht auch mal umzustellen, zu sagen, ich opfer vielleicht mal einen Offensiven, mach dafür das Mittelfeld ein bisschen stabiler oder kompakter und sicherer. Ich glaube, das sind auch normale Gedankengänge. Also du kannst ja nicht immer erwarten, Bayern München schießt 3 oder 4, dann können wir uns auch 2 fangen. Nee, das ist der falsche Ansatz. Grundsätzlich darfst du oder solltest du versuchen, keinen zu kriegen. Mhm. Ich glaube, das ist insgesamt die Basis für eine Top-Mannschaft und dazu gehört Bayern München natürlich auch.
Wir sprechen gleich weiter hier im Stahlwerk Doppelpass über den FC Bayern, auch über dieses, was unter der Woche im Kicker zu lesen war, Änderung der Transferpolitik. Wir werden ein Verkäuferverein, ein Ausbildungsverein. Ist das denkbar? Und wenn ja, woran liegt das? Und natürlich sprechen wir auch noch über die Hertha, die ordentlich unten drin steht. Und Freddy wird uns gleich erklären, warum sich das ganz, ganz bald ändert aus seiner Sicht. Also, kurzen Moment Geduld, dann geht's weiter hier bei uns im Airport hinten mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Stahlwerk-Doppelpass. Hier ist das Airport Hilton in München. Ayo von Adel und Bent halten uns bei Laune und die Themen der Bundesliga sowieso. Wir haben gerade ja angekündigt, dass wir ein bisschen über die zukünftige Ausrichtung, was die Transfers angeht, beim FC Bayern sprechen wollen. Wie gesagt, der Kicker hatte da am Donnerstag eine Geschichte. Ja, da gibt es einen Paradigmenwechsel. Bayern wird jetzt Ausbildungsverkaufsverein. Wir sprechen gleich in der Runde drüber, aber hören zunächst mal, wie Julian Nagelsmann, der Trainer des FC Bayern, das interpretiert.
Dieser klassische Ausbildungsverein, ja, wie es in der Bundesliga auch 2, 3 gibt, das ist schon per Definition wichtig, was man damit meint. Ja, und ich glaube, dass da gemeint ist, dass man einfach vielleicht nicht immer in der Lage ist, in den nächsten Jahren diesen 27-jährigen fertigen Profi, der vielleicht auch ein Angebot von Paris, Chelsea oder City hat, da immer mitzubieten, ja, zumindest bei mehreren Spielern, sondern dass man vielleicht diesen 21-22-jährigen sehr, sehr guten schon holt, der in der Lage ist, von seinem Hunger, von seiner Gier und von seiner Qualität mit Bayern alles zu gewinnen, den man aber dann einfach mit 25-26 auch nochmal verkaufen kann, um dann einen Teil der Ablöse, einen Teil des Gehalts wiederzukriegen und vielleicht auch eben Geld wieder zu generieren, um dann wieder diesen neuen 22-23-jährigen zu kaufen. Ja, und dann ist es ein kreativer Weg, aber man ist nicht dieser klassische Ausbildungsverein oder Verkaufsverein oder Lieferant für andere Clubs, sondern man wird auch in der Lage sein, mit diesem Personal alles gewinnen zu können. Und am Ende muss es immer eine gute Mischung sein.
Ja. Man wird mit dieser Ausrichtung in der Lage sein, trotzdem alles gewinnen zu können. Übersetzt mal ganz generell, was er gesagt hat. Die Kohle ist nicht mehr da, die ganz großen Transfers zu machen, oder also was ist das?
Das Problem daran liegt ja oder ist ja schon, dass wenn Nagelsmann sagt, Priorität hat, die 2- oder 23-Jährigen zu holen, ja, das werden die aus der Premier League natürlich auch dann machen.
Also wenn die gut genug sind für Bayern, dann...
Genau, und das Geld ist ja vorhanden bei den Vereinen. Bei Bayern München, glaube ich, ist Folgendes. Du darfst dir nicht mehr diese Fehler erlauben, eben 80 Millionen für einen Hernandez auszugeben oder 40 plus für einen Tolisso oder für einen Upamecano. Ich glaube, das muss sich alles in einem vernünftigen Rahmen abspielen.
Und wenn du Spieler abgibst, sollten die eine Ablöse suchen.
Genau, Bayern München ist definitiv kein Ausbildungsverein. Das hat Uli Hoeneß damals schon gesagt. Das wird er auch nie werden. Was sie sehr wohl tun, so ein Stück weit die Philosophie umzuschreiben, dass man sagt, man holt einen Wanner hoch, einen Stanisic oder Musiala und gibt denen die Möglichkeit, sich zu präsentieren bei Bayern München. Das gab es früher auch nicht übrigens. Also da hatte kein 17-Jähriger oder 18-Jähriger die Möglichkeit, sich Stammspieler zu nennen. Das gab es nicht. Die Möglichkeit ergibt sich vielleicht auf den einen oder anderen Positionen. Aber ich glaube nicht, dass es die Philosophie komplett bei Bayern München ist, zu sagen, wir holen jetzt nur noch Junge, bilden sie mit aus und verkaufen sie, so wie zum Beispiel Borussia Dortmund ja, ob es jetzt ein Sancho war, ein Bellingham jetzt gerade ist oder Haaland, die sind natürlich extrem weit in ihrem jungen Alter, aber das wird Bayern München nie sein. Weil sonst wirst du den Erfolg, und das steht immer über allen, die Champions League, wirst du die nicht mehr gewinnen können in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten.
Wie siehst du das, Freddy? Da bin ich komplett bei dir. Das ist absolut richtig, aber klar, hat sich da ein bisschen was verändert bei den Bayern, und das hat man auch, merkt man auch in der Jugend. Also die sind da auch tüchtig unterwegs. Ja, ja. Und werben auch dementsprechend ab. Junge Top-Talente, ja, auch schon mit 16, 17 und so, bei den verschiedenen Clubs sind in den Städten präsent. Das merken wir auch in Berlin. Ja, da sind, weiß ich, wie viele Scouts, ja, unterwegs. Also nicht nur von Bayern, aber auch von anderen Bundesligisten. Und das hat sich ein bisschen verändert. Wir werden nicht alle in der Bundesliga sehen bei den Bayern, da bin ich mir auch sicher. Ja. Und ich bin komplett bei dir, dass du sagst, nur mit 22, 23-Jährigen wirst du die Champions League nicht gewinnen. Ja, du wirst auf jeden Fall eine führende Rolle spielen. Es ist richtig, dass es auch irgendwo ein Geschäftsmodell ein bisschen auch ist, ja, dass du auch ein bisschen Geld reinbekommst, dass du nicht die ganz hohen Ablösensummen zahlst. Aber du wirst eine gute, und ich glaube, Julian Nagelsmann hat es ja auch gesagt, du wirst eine gute Balance brauchen. Also sprich, es müssen auch erfahrene Spieler da sein, die im Endeffekt genau mit diesen Jungen, weil in Dortmund ist es ein bisschen gefühlt anders. Ja, wenn dann ein Junger da ist, der dann durchbricht und dann richtig gut spielt, dann wird er dann irgendwo früher oder später, ein, zwei Jahre später, dann verkauft für sehr, sehr großes, sehr großes Geld. Beim Bayern wird immer der Vorteil sein, sie werden die Spieler nicht verkaufen müssen. Ja, sie können sie dann vielleicht auch noch halten, aber irgendwann werden sie auch mal dran gehen und sagen, okay, der Spieler geht jetzt nicht ablösefrei, sondern der wird verkauft mit 26, 27, so wie es Julian Nagelsmann auch gesagt hat.
Das ist der entscheidende Punkt. Der FC Bayern München seit Jahren war immer imstande, seine Spieler, die sich entwickelt haben, die Leistungsträger waren, zu halten. Das ist der große Unterschied zu allen Vereinen, übrigens allen Vereinen in der Bundesliga. Bayern München verpflichtet Spieler nicht, um andere Mannschaften schlecht zu machen. Möglicherweise, man guckt ja immer Richtung Leipzig, man guckt auch Richtung Dortmund. Ja, ja. Als Lewandowski gekommen ist, nein. Bayern München holt die stärksten Spieler aus der Liga zu sich selber, hat mit Lahm angefangen, Schweinsteiger und eigene Spieler entwickelt, da ist man in ein Loch geraten, im Campus sind nicht viele große Spieler rausgekommen, ja, da arbeitet man dran, die zweite Mannschaft muss wieder in der dritten Liga spielen, um einen guten Unterbau zu haben, aber die Philosophie wird weiterhin immer die bleiben, die Philosophie, die letztendlich auch Erfolg gemacht hat. Wir bilden in An- und Abführung aus, wir holen uns starke Spieler dazu, aus der Liga, auch aus dem Ausland, keine Frage, aber sind weiterhin immer imstande, auf dem höchsten Leistungsniveau sich bewegend, ja, die Leistungsträger auch zu halten. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Vereinen in der Bundesliga.
Ja, aber das kann ich so nicht stehen lassen. Moment. Also da läuft was schief. Da läuft was schief in der Transferpolitik beim FC Bayern. Also dass der Trainer die Transferpolitik des FC Bayern so ausführlich erklären muss, ist schon ungewöhnlich. Das ist nämlich eigentlich die Aufgabe von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn. Und da kommt gerade sehr wenig. Und Nagelsmann wusste, als er kam, dass er zwei Dinge tun muss. Er muss die Brücke in den Jugendbereich bauen, Leute raufholen. Aber natürlich erwartet Julian Nagelsmann auch, dass da auf dem Transfermarkt etwas getan wird, was dich verstärkt in deiner Mannschaft. Auch zukunftsweisend, weil irgendwann werden Neuer und Lewandowski selbst die aufhören. Er hat Verstärkung erhofft und bekommt Sabitzer. Und das kann ja nicht die Lösung sein, wenn du große Ziele hast. Insofern ist da gerade eine Unwucht. Du wirst nicht mit Jugendspielern oder jungen Spielern Lewandowski und Neuer und wie die alle sind ersetzen können. Und da muss der FC Bayern jetzt tätig werden auf dem Transfermarkt, ob er will oder nicht. Oder er verabschiedet sich von seinen Zielen. Ja, aber zu sagen, hier, wir bauen hier mit Jugendspielern was
auf. Entschuldigung, aber
Sabitzer war ja auch ein Wunschspieler von Nagelsmann. Upamecano war auch um den Kader aufzufüllen, aber nicht um die Mannschaft zu verstärken.
Doch,
mit Sicherheit. Also wenn ich solche Transfer tätige mit Sabitzer und Upamecano, dann sehe ich das schon so, das sind zwei absolute Verstärkungen. Das wurde auch so,
war schon da, bevor das mit Nagelsmann klar
aber
war.
Aber so wurde das kommuniziert. Mhm. Also es waren schon zwei Wunschspieler von Nagelsmann auch. Und wenn du siehst, unterm Strich, Upamecano, der wird schon noch, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Allerdings hast du nicht die Zeit bei Bayern München wie bei anderen Vereinen, das muss ich auch dazu sagen. Und Sabitzer ist Stand heute enttäuschend.
Enttäuschend.
Meine ich doch. So, und
er hat seine Leistung noch nicht gebracht, die er in Leipzig gebracht hat.
Ja, aber die Zeit hast du denn bei Bayern München?
Die Zeit hast du bei Bayern München nicht, aber da hast du nichts mit der Philosophie zu tun.
Nein, das sind ja, also Sabitzer ist für mich ein fertiger Spieler.
Ganz genau.
Ja, vom Alter her, von seiner Erfahrung her, Nationalspieler und so weiter, ist ja ein fertiger Spieler. Da musst du jetzt nicht hingehen und sagen, so wie bei Upamecano, wir warten noch mal, der muss sich erst an Bayern München gewöhnen. Diese Zeit hast du bei Bayern München nicht. Und wenn du dann keine Leistung bringst, dann wirst du aussortiert. Sie denken ja schon drüber nach, im Sommer eventuell Sabitzer wieder abzugeben. Das ist halt der Druck, der dann bei Bayern München herrscht. Aber nur, nochmal, mit jungen Spielern wird es bei Bayern München logischerweise nicht funktionieren. Du brauchst fertige Spieler oder die Verträge, die jetzt auch anstehen, Lewandowski, Neuer und Müller, zu verlängern. Dann weißt du, du bist auf Strecke für die nächsten 2-3 Jahre international. Ich rede international. National haben sie keinen wirklichen Konkurrenten. Aber international spielst du denn auch noch eine gute Rolle. Wenn du die verlierst, werden die Karten neu gemischt.
Ja, aber dann muss er irgendwann mal einen Umbruch einleiten.
Ihr wird ja beim FC Bayern, aber gerade beim FC Bayern über einen
gesetzlichen Kurs. 3 Euro.
Technischer Fehler von König.
Schweinchen fällt.
Kennen wir nur
Danke, Jürgen, für deine
Hilfe. Kein Problem.
So, Alfred, gut. Sorry.
Aber hier wird ja beim FC Bayern gerade über einen grundsätzlichen Kurswechsel diskutiert. Und das hat ja auch einen Hintergrund, denn ich glaube, dass selbst der große FC Bayern inzwischen auf dem Transfermarkt an seine Grenzen stößt. Die Premier League ist inzwischen derart überlegen, dass selbst der FC Bayern da nicht mehr mitspielen kann. Hinzu kommt, dass plötzlich, wir haben gerade gesagt, FC Bayern hält jeden Spieler. Nein, Alaba ist ohne Ablöse gegangen, Süle geht ohne Ablöse. Wir wissen nicht, was mit Lewandowski wird. Wenn man hört, ne, entweder jetzt verkaufen oder geht auch ohne Ablöse. Wir haben Havertz, den sie nicht bekommen. Der geht schon mit 20 Jahren in Premier League. Das Gleiche wird auch mit Leverkusen, mit Wirtz passieren, nehme ich mal an. Der FC Bayern ist nicht mehr der alleinige Herrscher des internationalen Transfermarkts. Und die Premier League wird, wir haben gestern Abend drüber gesprochen, die Premier League wird finanziell dermaßen überlegen, dass selbst der FC Bayern da nicht mehr mitkommt. Das ist einfach eine Realität. Und deswegen gehen sie jetzt hin und wollen junge Spieler ausbilden, die dann vielleicht, das sagen sie ja auch, mit 27, 28 für viel Geld verkauft wird. Ausbildungsverein ist ein hartes Wort, aber das ist schon ein grundsätzlicher Kurswechsel. Selbst der FC Bayern stößt an seine Grenzen. Das sollte uns zu denken geben.
Also keine einfache Aufgabe für Oliver Kahn, für Hasan Salihamidžić, für den Verein insgesamt. Da ist ganz schön Arbeit zu verrichten. Außerdem kommt ja die Hertha noch mit dem heißen Atem von hinten und den Windhorst-Millionen. Greift ihr ja auch bald an. Das etwas scherzhaft am Rande, da sprechen wir gleich drüber. Aber Jana leitet dieses Thema Hertha BSC mit der Aktualität ein. Bitte schön, Jana.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Und damit schauen wir auf die Partie Freiburg gegen die Hertha. Und das war zu Spielbeginn eigentlich ein offener Schlagabtausch bis zur 11. Minute und der Entstehung dieses Elfmeters. Wir sehen gleich im Strafraum hier Salai frei vor Hertha-Keeper Lotka und der wird dann von Gechter zu Fall gebracht. Schiedsrichter Jablonski entscheidet sofort auf Elfmeter. Gechter sagt dann noch, nee, schau dir das doch noch mal an. Auf den ersten Blick muss man sagen, klarer Elfmeter. Wenn wir aber genau hinschauen, sieht man in dieser Szene ganz gut. Salai fällt da auch gekonnt dramatisch und somit kann man hinter diese Entscheidung zumindest mal ein dickes Fragezeichen setzen. Sehr, sehr unglückliche Szene für die Hertha. Hätte es diesen Elfmeter nicht gegeben, wäre das Spiel vermutlich anders verlaufen. Aber hätte, den Satz führe ich jetzt nicht zu Ende, sonst muss ich auch gleich noch ins Phrasenschwein einzahlen. Aber dieser Elfmeter hätte gegebenenfalls nicht gegeben werden dürfen. Oder, Freddy Bobic?
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Freddy war da gestern schon relativ ruhig und sachlich und überlegt und balanciert. Ich habe eigentlich gedacht, du springst aus den Latschen nach der Szene, weil das war ja schon ein Ding, dadurch, was man nicht geben muss.
Dadurch, dass ich schon lange nicht mehr auf dem Platz stehe, muss ich auch nicht mehr aus den Latschen springen. Ne? Also bin ich lieber auf der Tribüne oben, schaue mir das in Ruhe an. Bin auch, nachdem die Szene war, kurz ein paar Treppen hochgegangen, habe mir das im Fernsehen angeschaut, habe mir die Zeitlupe angeschaut, habe gesagt, naja gut, jetzt wird der Videobeweis in Betracht gezogen, Schiedsrichter wird rausgeführt. Ne? Es ist nicht passiert. Natürlich war ich bei Sven Jablonski auch nachher in der Kabine. Und das ist natürlich eine Situation, wo ich sage, darfst du nie pfeifen. Ja, das ist aber auch die Grauzone des Videobeweises. Wenn irgendwo gefühlt ein Kontakt da ist, holt er dich aus Köln dann auch nicht an den Bildschirm, den Schiedsrichter, aktiv. Ja? Wenn er nicht gepfiffen hätte, bin ich mir sicher, wäre aus Köln auch kein Signal gekommen, dass er überhaupt rausgehen muss, sich das anschauen muss, dass da vielleicht ein Elfmeter. Es ist ganz klar eine Fehlentscheidung gewesen.
Aber wie kommen wir aus dem Dilemma denn raus? Er kann ja nicht
pfeifen. Ja, es ist, wir haben viele solche Situationen, jetzt nicht nur, jetzt, ob das jetzt gerade uns betroffen hat, aber auch viele auch in der Liga, wo ich einfach total schwanger gehe mit dem Videobeweis, wie er angewendet wird am Ende des Tages, ja. Wo er angewendet wird, wann der Pfiff kommt, kommt er nicht. Manchmal hat man das Gefühl, die Schiedsrichter pfeifen dann einfach mal auf Verdacht oder pfeifen überhaupt nicht, ja. Bei Abseits haben wir ja oft die Situation auch so, ne. Nimm die Fahne hoch oder wenn du Abseits siehst, dann gib halt Abseits, ja. Oder warte nicht darauf. Also es sind schon einige Sachen dabei, die mir nicht so gefallen, speziell in dieser Saison. Ich glaube, wir haben nachher noch ein paar andere Szenen, ja. Aber diese Szene ist so ein Paradebeispiel, wo man sagt, wenn nicht gepfiffen gewesen wäre, dann hätte man wahrscheinlich auch nicht mal Elfmeter geben müssen anhand eines irgendwelches Videobeweises. Er hätte nicht raus müssen. Hier hat er sich so entschieden aus dem Gefühl heraus. Ich muss sagen, aus dem Gefühl heraus auf der Tribüne, bin ich ganz ehrlich, habe ich auch gedacht, Mist, ja, Elfmeter, der hat ihn getroffen. Ich schaue es mir an, sehe es in der ersten Zeitlupe, sage, naja, war gar nichts. Und das ist zu wenig für einen Elfmeter.
Und was hat Jablonski danach gesagt?
Ja, das wollte ich gerade fragen, ja.
Ja, er hat es auch so wahrgenommen, dass da ein Kontakt herrscht und der mit Sicherheit kam dann auch aus Köln. Ja, da war ein Kontakt da. Ja, ja, da muss ich sagen, da hat man nicht hingeschaut.
Ne? Freddy, Entschuldigung, aber da muss ich wirklich unterbrechen. Ja. Dahingehend. Kleine Unterstützung in deine Richtung. Ja. Wir müssen einige Regeln mal wirklich überdenken, dahingehend. Wenn eine Regel interpretierbar ist, ist diese Regel scheiße. Genauso, wie ich es sage, so meine ich es auch. Weil wir kommen da hin und sehen gerade die Zähne. Man nimmt es wahr, und Moment mal, da war ein Kontakt. In welcher Regel steht und wo steht es und wann ist es formuliert worden? Nun durch wen, wenn überhaupt. Dass ein Kontakt strafwürdig ist. Dass ein Kontakt gleichermaßen, ob im 16 Meter oder außerhalb, ja, mit einem Strafstoß oder mit einem Vergehen, ja,
Freddy hat ja was Richtiges gesagt.
Das reicht nicht
für einen Elfmeter. Also um das mal abzuschließen.
Kontakt ist nicht verboten, das ist eine Kontaktsportart.
Das war im Leben kein Elfmeter.
Nein, ganz
das
genau.
Das war im Leben kein Elfmeter.
Aber ist das eine
krasse Fehlentscheidung gewesen für dich? Weil dann darf ja
der Kölner Keller krasse Fehlentscheidung oder Fehlentscheidung.
Ist ja im Endeffekt ist es genau dasselbe. Es war eine Fehlentscheidung, klar. Mhm. Und er hätte das eigentlich auch sehen müssen, weil er auch einen klaren Blick hatte in dieser Situation. Und er stellt ja nicht das Bein raus oder wie auch immer. Das war nie im Leben Elfmeter.
Deswegen will ich mir, wenn du dich nicht sicher bist, dann lass es.
Genau,
du hast aber immer noch die Möglichkeit, dass es überprüft wird.
Genau.
Dadurch, dass du natürlich einen Pfiff machst. Und gut, ich mache ihm jetzt persönlich auch, kann ich einen schweren Vorwurf machen, weil er das genauso vielleicht gefühlt hat oder gesehen hatte oder vermutet hat. Aber schon Vermutung ist schwierig. Wahrgenommen ist, glaube ich, das richtige Wort. So reden auch die Schiedsrichter. Wahrnehmung.
Er kann sich ja rückversichern.
Er kann sich rückversichern. Deswegen hat er eigentlich die Chance, sich das überprüfen
zu lassen. Er kann sich doch nicht rückversichern. Ja. Er muss ja gerufen werden. Er kann nicht einfach rausgehen und sich das angucken.
Ja, aber wo, der muss doch im Keller ihm Zeichen geben und sagen:
Keller muss reagieren.
Nimm dir die Minute Zeit oder die 30 Sekunden und schau es dir bitte nochmal an.
Richtig.
Das muss ja kommen.
Das hätte auf jeden Fall passieren müssen. Deswegen war ich mir sicher, als ich das mir angeschaut habe, direkt danach. Als ich da wirklich da hochgegangen bin und mir das angeschaut habe, habe ich gesagt, naja gut, jetzt wird der Bildschirm aufgerufen und er geht dort rausgehen und wird sich das nochmal anschauen. Ja. Aber es ist nicht passiert.
Aha.
Also und das Thema ist aus meiner Sicht ein Wahrnehmungsfehler dann am Ende.
Ja, dieses vielen. Thema haben wir ja gleich auch noch. Du hast ja schon gesagt, wir haben eine ganze Menge Szenen auch aus anderen Spielen. Mhm. Aber wir wollen ein bisschen über die Hertha sprechen. Mhm. Ist das dann auch symptomatisch für die Situation, in der man ist, dass diese engen Dinger dann gegen einen laufen? Fühlt man das zumindest so, wenn man in der Verantwortung steht?
Absolut. Das ist dann wirklich der sprichwörtliche Spruch.
Geld schon genommen,
wenn, genau, wenn du Scheiß am Fuß hast, hast du Scheiß am Fuß.
Ja, sehr gut.
Das ist einfach so. Ne? Deswegen habe ich schon rausgenommen. Ich wusste natürlich nicht, dass du die Frage stellst, aber irgendwie war es mir klar, dass du sie stellst. Ne? Nein, das ist dann auch ein Wahnsinn. Du hockst dann da und sagst, ja, genau in so Situationen passiert genau sowas, ne? was du überhaupt nicht brauchst. Hast viele andere Themen, mit denen du dich beschäftigen musst, Corona etc., was es alles gibt bei uns in der Truppe. Ja, und dann passt es natürlich. Ne? Und dann merkst du, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander. Ja, wo du siehst, die eine ist die reifere, die ist weiter oben und wir kämpfen da unten im Keller. und versuchen natürlich auch dagegen zu halten. Und eigentlich ist das Spiel irgendwo so in der Waage, in der Balance, passiert nicht viel. Dann kommt so eine Situation, ist doch klar, dass man sowas denkt.
Ja. Eure Mannschaft scheint ja, zumindest wenn man die letzten Spiele nimmt, immer wenn dann bei Rückschlägen dann irgendwie auseinanderzufallen. Also was heißt auseinanderzufallen? Klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber damit nicht so gut klarzukommen. Es fallen dann ja eben weitere Tore gegen euch. Ja, gegen Leipzig waren es dann sogar 6, gestern waren es 3.
Ja. Und wenn man die Spiele einzeln betrachtet, und ich bin mir sicher, nicht jeder Zuschauer schaut sich 90 Minuten Hertha BSC-Spiele an, ist es aber so, dass man, wenn man gestern jetzt 3-0 gesehen hat, dann denkt man, ja gut, das war ein klares Spiel. Ein souveräner Sieg der Freiburger, sowas bei weitem nicht. Ja. Da haben die Jungs auch nach dem 0-1 sind die nicht auseinandergefallen, haben gut dagegen gehalten, haben die Chance zum 1-1, genauso wie Freiburg auch die eine oder andere Chance vielleicht zum 2-0 hatte. War ein sehr offenes Spiel. Spielt in der zweiten Halbzeit sogar extrem dominant, eigentlich mehr an der Hälfte der Freiburger. Und die letzten, ja, kurz 87. bekommst du halt noch zwei wirklich, wie ich gesagt habe, Gurken rein, ja, die du halt dann auch kriegst, wenn du natürlich extrem aufmachst. Wir gucken uns
die erste Gurke aus der 83.
Genau, wenn du extrem aufmachst, natürlich auch eher offensiv natürlich orientiert bist, alles nach vorne wirfst, und dann kriegst du eben das ein oder andere Tor. Ja, und das passiert eben. Ja. Hier auch zum Beispiel Situationen, die können auch geklärt sein, liegt ihm direkt vorm Fuß, und beim 3-0 ist es noch extremer. Springt irgendwie ans Knie, geht dann Innenpfosten, kommt genau wieder zu einem Mann zurück. Das ist in so Situationen leider. Und da kann ich den Jungs in der Hinsicht erstmal nicht den ganz großen Vorwurf machen.
Ja. Ja, aber alles, also, alles nach vorne schmeißen. Entschuldigung, guckst du.
Ja, das sieht.
Da ist der Härte. Also, ihr seid ja klar. Also, ihr seid ja in Überzahl, ne? Ja. Und sie stehen halt nicht gut gestaffelt beim zweiten Tor. Ja,
das ist das dritte?
Ja. Und das dritte Tor ist ein individueller Fehler. Also.
Da verlierst du das Duell hier. Das siehst du richtig.
Nee, das ist einfach ein individueller Fehler, der dir da nicht passieren. Er muss zum Ball gehen und nicht warten. Genau.
Deine 1-1 als Abwehrspieler.
Ja, ist das, was du vorhin meintest?
Das sind die Dinge, die ich vorhin auch so mal kurz angedeutet
habe. Die Endverteidigung meinst du, oder?
Die Endverteidigung, wirklich diesen Biss und diesen Willen zu haben, auch das Ding zu verteidigen und nicht im Prinzip der Hoffnung zu leben, ja, das wird schon irgendwie an uns vorbeigehen.
Das war kurz vor Ende dieses Spiels, aber bis zu dem 2-0 ist eigentlich nichts passiert, ja, außer dass wir unsere Chancen halt nicht gemacht haben.
Was mir so ein bisschen fehlt bei der Hertha, sind so die sogenannten Führungsspiele, Freddy. Ja. Ich glaube, das ist natürlich auch schwierig, wenn man so eine Situation wie du hast. Wir haben das ja selbst mal mit Borussia Dortmund auch erlebt. Mhm. Können wir uns auch noch ganz gut dran erinnern.
Da waren wir 11 Führungsspieler, genau.
Da waren wir 11 Führungsspieler.
Das ist auch zu viel.
Aber trotzdem waren irgendwo mal wieder dann 3 Führungsspieler, die dann vorne weggemarschiert sind und die dann eben entscheidende Dinge innerhalb einer Mannschaft bewirkt haben. Ob das mal Einzelgespräche waren, ob das mal ein Treffen war oder auch auf dem Platz einem am Wickel mal gepackt haben und gesagt haben, früher ging das noch, hey, pass mal auf, bis hierhin und jetzt ist mal Schluss. Und das fehlt mir so in der Mannschaft bei Hertha. Also man hat so den Eindruck von außen, dass, wie gesagt, wenn man ein Tor fällt und dann das zweite vielleicht kurz hinterherkommt, dass dann wirklich so ein, ja, wie so ein Dahinsiechen so ein bisschen ist, ne? So, also wirklich so ein bisschen kampflos, dann dass man sich ergibt. Und das fehlt mir halt so ein bisschen, dass da so Führungsspieler da sind. Führungsspieler zeigt sich nicht in guten Spielen. Führungsspieler zeigen sich in schlechten Spielen. Effe war dafür prädestiniert, ein Lothar Matthäus war prädestiniert, ein
Matthias Sammer
war dafür prädestiniert.
Ich gebe dir recht, vor allem im Spiel gegen Leipzig, und das ist ja das, was mir auch was uns nicht gefallen hat. Ne? Das ist ja auch ganz klar, wenn du dann diese brutale Szene dann auch hast mit der roten Karte, mit dem Elfmeter und dann mit dem Rückstand, ja, ein Mann weniger dann auf dem Platz, wo du bis dahin eigentlich Leipzig am Wickel hattest, ja, in der Situation, also in der Phase. Und eigentlich dem 2-1 näher war es als Leipzig dem 2-1, dass du danach extrem auseinanderfällst. Und dann kriegst du das 3-1 direkt danach. Und dann musst du eigentlich normalerweise, und da gebe ich dir vollkommen recht, und das ist ja auch das, was uns auch ein bisschen fehlt, diese Stabilität, dass die Jungs dann sagen, okay, das Ding ist gegessen.
Aber Freddy,
jetzt machen wir Schicht im Schacht. Ne? Mhm. Und dann kannst du nicht nochmal 3 Tore zum Schluss fressen. Ja. Dann hast du dann 6-1 und hast natürlich das für Selbstvertrauen.
Aber Freddy, brutal. Wenn ich so höre, wir hatten Leipzig eigentlich am Wickel und gestern war das auch auf Augenhöhe. Seht ihr das alles zu positiv?
Nehmen wir ganz ehrlich, wenn du jetzt die ersten 63 Minuten anschaust gegen Leipzig, dann siehst du eigentlich, dass wir dem Führungstor näher sind.
Und das, 6-1
da brauche ich, nicht mal. Ja, 6-1 haben wir verloren, aber danach. Von der letzten halben Stunde habe ich jetzt nicht gesprochen.
Ja, das Spiel dauert
auch
90 Minuten.
Und die haben wir aber auch nicht positiv besprochen. Und die haben wir auch nicht positiv nach draußen auch getragen, sondern wir wissen ja, was die Situation ist. Es ist ja nicht so, dass wir nicht wissen, was die Situation ist. Ja, dass es sehr schwer ist, da rauszukommen. Ja.
Also ich verstehe das schon, dass man die
positiven Dinge versucht zu betonen. Das ist ja klar, aber ich kann doch das vorher nicht wegreden, was auch positiv war. Und das muss ich doch auch der Mannschaft dann auch im Endeffekt auch vermitteln, dass wir an diesen Themen arbeiten, dass wir 90 Minuten das auf den Platz bringen. Wenn du das nicht 90 Minuten auf den Platz bringst, hast du ein Problem und stehst da unten und wirst noch länger da unten stehen und wirst kämpfen bis zum Schluss.
Aber reicht dieser Optimismus, wenn wir mal aufs Restprogramm schauen oder auf die nächsten 5 Spiele? Da ist jetzt nichts dabei, was so irgendwie sich einfach
Was wegspielt. Ist in der Bundesliga denn? Das nimmt doch mal so mit.
Ja, das stimmt.
Gar nichts. Wenig. Kein einziges Spiel, das sind wir doch mal ganz ehrlich. Kein einziges Spiel ist da,
wo kommt der Optimismus her, dass man's dreht? Dass man jetzt, sagen wir mal, die Tendenz mal so ein bisschen irgendwie umkehrt?
Optimismus, dass die Jungs immer wieder aufstehen von Woche zu Woche, ja? Dass der Trainer sie auch wieder einschwört, ja, auch wieder wie jetzt gestern, dass wir nicht jammern, dass wir, weiß ich, wie viele Corona-Fälle haben wieder in einer Woche, ja, und das ist ein Fakt, wir haben 9 Corona-Fälle in einer Woche gehabt, ja, in der Mannschaft, und dass du dann guckst, was du auf der Bank hast und was du machst, und trotzdem sagen wir wollen das Spiel reingehen, wir wollen das Spiel gewinnen, ja, und die Jungs geben auch dann alles, aber ich muss es natürlich auch dementsprechend auch bewerten, und die haben auch einen Plan dahinter, Wie sie es hinbekommen. Sie müssen es halt in der Endkonsequenz endverteidigen. Genauso wie vorne, und das war in Freiburg genau das Gleiche gestern, müssen sie dann auch aus den Situationen die Tore machen, die zum Beispiel Freiburg gemacht hat aus den Situationen. Mhm. Wir haben sie nicht gemacht. Dadurch verlierst du Spiele. Aber ist ja klar, abmelden aus der Liga werden wir uns jetzt deswegen nicht. Ja, deswegen muss es auch positiv vorangehen, aber nicht mit einer rosaroten Brille und sagen, ja, alles ist super, das wird schon, wir haben Qualität. Da bin ich ja weit weg davon.
Mhm. Ja? Aber der muss
wir sprechen es ja intern ganz klar an.
Der muss ja die Frage erlaubt sein, und das kannst du am besten beurteilen. Ja. Reicht denn die Qualität im Kader von Hertha, um die Klasse zu halten?
Wenn die Jungs es so annehmen, dass sie wissen, was Abstiegskampf bedeutet, und auch das, dieser Prozess hat vielleicht auch bei dem einen oder anderen zu lange gedauert, ja? Kombiniert natürlich mit der ganzen Situation, die wir hatten, wie wir jetzt auch in der Rückrunde zu kämpfen haben. Wir sind Tabellenletzter in der Rückrunde, das wissen wir. Ja, wir haben viel, viel zu wenig Punkte geholt und wir haben es vielleicht auch nicht verdient dann am Ende des Tages auch. Ja. Aber du musst natürlich die Mannschaft trotzdem da immer wieder dahin bringen. Ja. Und auch in vielen Einzelgesprächen, das weißt du selber, wie schwer dieser Turnaround ist, auch mal zu schaffen, wenn du da unten bist. Ja. So oft war es nicht da unten, aber trotzdem, ich habe auch mal oft gegen den Abstieg gespielt zwischendrin. Das ist ein harter Weg. Muss jeder komplett annehmen und dann musst du irgendwann auch natürlich auch die Punkte dir machen, weil dadurch hast du selbst die Spielerleben
von selbst. Aber das tun die Jungs. Hast du das Gefühl, dass sie das tun?
Das Gefühl habe ich nicht zu 1000 Prozent, weil es sind natürlich auch immer Egoismen da und diese Egoismen muss man dementsprechend auch beseitigen. Das ist logisch, ne? Aber wir haben seit 2 Wochen haben wir, gerade wenn wir die letzten 2 Wochen sehen, die eigentlich wirklich Wahnsinn waren, mit wie vielen Leuten wir eigentlich trainieren konnten eigentlich nur. Hat das andere Thema, das uns seit 2 Jahren beschäftigt, hat uns schon nicht unbedingt in die Karten gespielt. Ja, das hat es sehr schwer gemacht in so einer Situation. Das muss man natürlich auch bedenken. Ja, aber trotz allem sind sie immer auf den Platz gegangen und habe ich gesagt, das haben sie eigentlich zu großen Teilen gut gemacht, aber nicht über die 90 Minuten, damit du auch den Erfolg dir den brauchst du. Ja,
und das Problem ist bei der Ansprache, bei der Analyse der Situation, die du richtig machst. Von außen, ich kann nur von außen aufgucken. Aber ich war leider oder glücklicherweise, kann man sehen, wie man will, das öfter in solchen Situationen, auch bei Hertha BSC übrigens mal chancenlos, gegen den Abstieg zu spielen. Das heißt, es gibt ja eine gewisse Qualitätshinterfragung. Mhm. Reicht die Qualität? Warum sind wir überhaupt in diese Situation reingekommen? Und dann glaubst du, als Sportvorstand oder wie auch immer, oder als Trainer, glaubst du an deine Mannschaft, wenn du siehst, was im Prozess, im normalen täglichen Prozess abläuft, im Trainingbereich. Aber das Problem ist, ich gehe auch dann in jedes Spiel und sage vom Bewusstsein her auch vollkommen klar, das können wir, das werden wir gewinnen. Aber wenn dann während eines Spieles, das gut anfängt, möglicherweise noch, nennen wir das Beispiel gegen Leipzig, ein tolles Spiel, hat man nicht gesehen, wer oben, wer unten steht, aber dann plötzlich ein Gegentor fällt, dann bricht der Spieler in sich rein vom psychischen her zusammen und sagt, scheiße, jetzt geht das schon wieder los.
Und diese Psyche und diese Stärke müssen wir natürlich auch dementsprechend, ist auch klar, bei den Spielern auch wieder aktivieren an diesen Glauben, aber auch rauszufiltern, wer für diese Situation auch wirklich dann jetzt der Richtige ist. Wir werden jetzt die erste Woche wieder haben, seit 3 Wochen, wo alle wieder an Bord sind, gefühlt alle wieder an Bord sind. Es sind noch ein paar Langzeitverletzte da, aber sonst alle wieder an Bord sind. Die waren wir eine Woche trainieren können. Wir haben gestern 3 Spieler auf der Bank gehabt, die haben ein Training gehabt, nachdem sie freigetestet waren. Die kannst du ja gar nicht reinwerfen. Ja? Klar. Waren 7 Tage komplett raus. Und ganz kurz, Und das müssen die, und die Spieler werden wir rausfiltern müssen, das ist klar. Und natürlich wird jetzt nochmal, eins ist sicher, wenn wir das nochmal ein bisschen andrehen. Viel Vertrauen haben wir vorgegeben. Ja, wir haben viele Gespräche geführt. Aber jetzt ist die Zeit da auch nur der, wo wirklich voll marschiert. Und mir ist es auch.
Liefern.
Ja, und du brauchst auch Namen sind auch egal am Ende des Tages auch. Die Jungs müssen marschieren, wenn sie nicht marschieren. Wenn sie ein Problem haben.
Und hier die Jungs marschieren auch, die wollen alle hier ihre Wortbeiträge bringen, aber ich höre die ganze Zeit bei mir.
Dürfen sie gerne.
Wir müssen eine kurze Pause machen. Behaltet eure Gedanken, wir bleiben auch bei der Hertha, sprechen auch natürlich über deine Bilanz, Freddy, bis 9 Monate jetzt da in der Verantwortung. Du hast das andere Thema angesprochen, waren die Aussagen von dem Investor Windhorst. Natürlich sprechen wir über diese ganze Gemengelage in Berlin, Big City Club und die Realität nach einer kurzen Pause hier im Stahlberg Doppelpass. Bis gleich. Hereinspaziert. Hier ist der Stahlberg Doppelpass. Wir sind mit Freddy Bobic in unserer Runde mitten beim Thema Hertha BSC und wollen das Ganze jetzt noch ein bisschen tiefer angehen, ein bisschen tiefer besprechen und kriegen die Vorlage von Norman Soleder. Ja, das fing alles so hoffnungsvoll an mit dem vielen, vielen Geld. Das sah alles so gut aus. Und wie schaut es jetzt aus? So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Berlin ist eine tolle Stadt, lebendig und pulsierend, außer beim Fußball. Und damit sich das ändert, wollte ein rühriger Investor namens Windhorst die alte Dame Hertha ein bisschen aufhübschen. Zugegeben eine teure Schönheits-OP, aber der Optimismus war groß.
Es gibt überhaupt gar keinen Grund und auch keine Ausrede dafür, warum Hertha BSC als Fußballclub der Hauptstadt Deutschlands es nicht schaffen soll, in den nächsten Jahren in führender Position in Deutschland und Europa mitzuspielen.
Doch im Moment sieht es so aus, dass die Hertha vor der Champions League erst noch einen kleinen Umweg über die zweite Liga nehmen muss. So schaut's aus. Für Lars Windhorst wird das Unternehmen Big City Club immer mehr zur Horrorstory. 375 Millionen Euro sind verbraten und die alte Dame ist hässlicher als vorher. 6 Mechaniker haben in den letzten 2,5 Jahren Schönheitsreparaturen auf der Trainerbank durchgeführt. Doch keiner hat aus dem Hertha-Trabi ein richtiges Auto gemacht. So schaut's aus. Jürgen Klinsmann war die große Hoffnung des Investors. Er kündigte nach 9 Spielen entnervt per Facebook und hinterließ eine 22-seitige Lästerliste. Tenor: Alle sind unfähig, nur verklinen sie nicht. Klinsmanns Abgang ist bis heute ohne Zweifel die peinlichste Kündigung der Bundesliga-Geschichte. Doch inhaltlich würde ihm Windhorst heute wahrscheinlich gar nicht mehr widersprechen. So schaut's aus. Freddy Bobic soll die Dinge seit letzten Juni in Ordnung bringen. Sein Pech: Immer wenn er irgendwo hinkommt, haben andere die Kohle vorher schon ausgegeben. Und Freddy soll dann Wunder wirken.
Das ist erstmal nicht das Wichtigste, ob viel Geld da ist zum Ausgeben.
Aber auch Bobic kann die Punkte nicht aus dem Hut zaubern. So schaut's aus. Freddy Bobic ist seit Monaten damit beschäftigt, den Kader billiger, kleiner und mental stärker zu machen. Er wollte endlich Kontinuität auf der Trainerposition und tauschte Dardai dann aber schon nach 13 Spieltagen zugunsten von Taifun Korkut aus.
Er übernimmt eine Mannschaft, die intakt ist, die nicht in der Krise ist.
Das hat sich in der Zwischenzeit allerdings grundlegend geändert. So schaut's aus. Die Hertha ist jetzt 15. und hat 2022 noch kein Spiel gewonnen.
Ich glaube, wir sollten bei den Fakten bleiben und die Ergebnisse und die ein oder andere Statistik sagt ja auch etwas aus.
So ist es. Korkut hat 9 Punkte in 11 Spielen gesammelt und er hat die Hertha laut Statistik in der Abstiegszone verankert.
Wobei ich mich natürlich auch nicht nur an den Statistiken irgendwie orientieren will.
So schaut's aus. Niemand durfte erwarten, dass der neue Manager die Hertha sofort in blühende Landschaften führt. Aber dass die alte Dame nach 9 Monaten Bobic, 2 Bobic-Transferperioden und 1 Bobic-Trainerwechsel genauso schlecht wie letztes Jahr dasteht, das hätte garantiert auch er nicht für möglich gehalten. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Freddy, du darfst sehr gerne jetzt gegen uns zurückgrätschen, wenn du willst.
Nein, es ist, ich gucke mir das ja gerne an immer. Das ist immer ganz,
wirklich gerne,
ganz,
jetzt
ganz, in ganz Fall. Amüsant. Ja, geht es auch manchmal um andere Clubs, aber auch so, bei uns.
Dann ist es schöner, ne?
Kann man natürlich vieles so spielen. Das ist logisch. Muss man aushalten können, auch in der Situation. Und es ist richtig, was er zum Schluss gesagt hat. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der Situation sind, am Anfang einer Saison. Ja. Dass wir so in dieser Situation sind, dass wir so wenig Punkte haben. Da gebe ich ihm vollkommen recht. Auch in der Analyse, weil das war in der Hinsicht natürlich auch nicht so geplant. Ne? Es ist richtig, dass wir hier nicht top performt haben, ne? Und dass wir in der Situation waren, wo wir eigentlich vieles hätten drehen können. Das hat am Ende der Vorrunde noch viel besser ausgesehen. Und wir haben es jetzt in der Rückrunde einfach nicht geschafft, aus diversen Gründen auch überhaupt die Punkte auch zu holen, die wir eigentlich auch brauchen, die wir auch hätten holen können. Anhand gewisser Spielverläufe, aber die haben wir nicht geholt. Ja, und das müssen wir uns ankreiden. Da müssen wir hart dran arbeiten, dass wir diesen Turnaround schaffen. Das ist klar.
Du also beschreibst die Situation sehr ehrlich und sehr offen, aber die Gründe, die würden mich noch ein bisschen interessieren.
Ja, sind vielfältig und sind auch viel tiefer liegend. Und ich bin ja auch keiner, der immer nur in die Vergangenheit schaut, aber es hat schon viel damit zu tun. Ja, in den letzten 3 Jahren ist bei Hertha natürlich unheimlich viel passiert. Man sieht es ja auch ein bisschen auch in dem Bericht auch. Es ist sehr, sehr viel passiert. Es war sehr viel Wechsel da. Es sind sehr viele Spieler gekommen, Spieler gegangen. Aber auch in der Führungsetage ging es hoch und runter. Das hat man ja gemerkt. Es waren sehr viele Nebengeräusche da. Das tut natürlich einem Verein nicht gut. Und vor allem einem Traditionsverein, wo immer irgendwo Stimmung ist, ja, ist es natürlich nicht förderlich. Ja. Die Vereine, die die Ruhe in der Spitze haben, die Ruhe eigentlich vor allem auch auf Positionen wie die des Trainers haben, die kommen gut durch die Liga, das merkt man ja auch. Ne? Sieht man ja auch, wenn wir jetzt gerade gestern in Freiburg gespielt haben, ist so ein Paradebeispiel dafür, ja? Wo du immer Kontinuität hast. Und diese Kontinuität ist bei Hertha nicht gegeben in der Form gewesen. Und daran werden wir arbeiten, dass es auch da eine Kontinuität gibt. Viel Vermengung. Ja? Und dann haben wir natürlich noch 2 Jahre Sondersituationen durch die Pandemie, wo die Transferphasen, die ich eigentlich liebe, ja, nicht frustrierend sind, aber sehr, sehr schwer sind. Ja, sehr, sehr, sehr kompliziert sind für alle Bundesliga-Vereine, ja, wo wir vielleicht Sachen verändern wollen in einem Kader und Spieler holen wollen oder auch abgeben wollen. Und der Markt ist gar nicht da dafür. Ja, hat sich komplett verändert. Es ist ein komplett anderes Vorgehen. Und das muss man auch verstehen. Ja, und man hat mir schnell im Sommer natürlich jetzt kannst du ja Geld ausgeben. Ne? Ja, Fakt ist eins, wir haben zusammen wirklich ein großes Transferüberschuss gemacht im Sommer. Und das sagt doch alles. Das Geld haben wir nicht irgendwo gebunkert. Ja?
Geld ist schon weg.
Das Geld ist weg. Ja, Geld ist weg. Und das Geld ist natürlich auch in Verluste. Wie alle anderen Bundesligisten Verluste hatten in dieser Zeit, ist da reingeflossen. Aber natürlich auch in Spielertransfer, die vorher getätigt worden sind, sehr hoch. Ne? Und wir müssen den Gürtel alle irgendwo auch, ja, müssen wir enger schnallen. Das ist so. Und müssen schauen, wie wir auch die Personalbudgets runterbekommen und wie wir dementsprechend auch auf dem Transfermarkt agieren können. Ist nicht so einfach, weil aktionistisch handeln möchtest du ja nicht. Sondern du willst ja auch Spieler holen, wo du sagst, okay, das ist die Zukunft dann auch von Hertha BSC. Spieler, die sich entwickeln können, die das auch als nächsten Karriereschritt sehen und die auch die Mentalität mitbringen. Ja. Ist natürlich nicht einfach, wenn du in so einer sportlichen Situation bist, dass sich ein Spieler dann auch richtig entwickelt. Das wird auf jeden Fall mit die schwerste Aufgabe, die ich je gehabt habe. Ja.
Ich werfe mal für den Gürtel enger schnallen, werfe ich mal kurz sehr ein. Also es ist aber, ich wollte mich trotzdem nicht unterbrechen. Aber ja, Alfred.
Trotzdem, die Situation ist ja jetzt gerade sehr bedrohlich. Und du hast gerade selbst, das fand ich bemerkenswert gesagt, dass du bezweifelst, dass jeder wirklich 1000% gibt. Im Abstiegskampf, das wissen wir, brauchst du nicht nur 1000%, da brauchst du 1001% wahrscheinlich. Und der Verantwortliche dafür, das zu schaffen und die Spieler dahin zu bringen, ist ja eigentlich der Trainer. Und aus Außenstehender habe ich das Gefühl, dass Korkut gerade im Abstiegskampf nicht unbedingt die Idealbesetzung ist. Hast du da den falschen Trainer vielleicht geholt?
Nein, das ist ja klar, dass wenn die Punkte fehlen, wird natürlich schnell das am Trainer irgendwo auch festgemacht. Ne? Aber ich muss auch hier ganz klar auch, und ich bin ja sehr eng an der Mannschaft dran auch und sehe das auch. Wichtig ist, dass ein Trainer auch eine Mannschaft erreicht. Ja? Und das tut er mit einem klaren Plan. Ja? Und er ist keiner, der rumjammert. Ich hätte jetzt viele Trainer gehabt, die sicherlich gesagt hätten, ah ja gut, da fehlen wieder 6 Spieler, da fehlen wieder, wir haben hier Langzeitverletzte. Nein, er versucht aus dem, was er hat, das Optimum noch rauszuholen und dass die Jungs auf den Platz gehen und wirklich in einem System spielen, dass wir auch punkten können. Und es wäre auch möglich gewesen. Ja? Aber individuelle Fehler, so wie es Stefan vorhin angesprochen hat, das wird er schwer verhindern können. Das ist schwierig. Ja? Davon machen wir, das ist nicht nur ein Spieler, unterschiedlich. Zu viele, gerade in der Rückrunde. Und die haben uns Punkte gekostet.
Aber warum bringen sie dann nicht 1000%?
Da muss jeden Spieler selber fragen. Das ist ja das. Ne? Und das ist unsere Aufgabe, das auch hinzubekommen. Nicht nur die Aufgabe des Trainers, auch meine Aufgabe, auch die Aufgabe von Arne Friedrich und Co. Alle, die daran beteiligt sind, diese Jungs dann auch auf Spur zu bringen, ihnen den Glauben auch zu geben, dass sie auch Erfolgserlebnisse wieder haben können. Dann wird sich sehr vieles schnell wieder einspielen können. Aber du musst erst mal dahin kommen. Und es ist ein harter Weg. Und diesen Weg müssen wir jetzt einfach gehen.
Ja. Das wichtige Spieler abgegeben im Sommer, war das im Nachhinein ein Fehler?
Ach, wenn ein Spieler vor dir sitzt und sagt, weißt du, ich will Champions League spielen, aber da sage ich, ja, kannst du mit Hertha gerne, ja, wenn du deine Leistung bringst und kannst du viel dafür tun. Und ein Spieler sagt dann, ja, aber ich muss jetzt Champions League spielen. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich warten bis zum letzten Transfertag, wenn er keine Lust mehr hat? Ja, und dann schreibt ihr dann irgendwann vielleicht und sagt, ja, wie kann man so einen unzufriedenen Spieler denn halten und der will ja weg und eigentlich muss man ein Exempel statuieren. Dann sage ich, ja, dann kann es gehen, bring mir die Summe und dann kannst du weiterziehen. Ja, es waren schon viele Egoismen drin. Ja, und wir haben einen unheimlich großen Kader übernommen. Wir haben 10 Leihspieler gerade aktuell im Feld, also sprich in Deutschland und Europa.
Du sprichst von Kunja, ne? Oder
für die Kunja? Du sprichst von Kunja jetzt zum Beispiel, genau. Ja, aber irgendwo anders ist die Sonne vielleicht schöner und das Konto ist vielleicht voller. Ja, das ist dann so. Ja, und das muss man akzeptieren. Das sind Jungs, die dann halt einen anderen Weg suchen und vielleicht sich da nicht mehr committen. Aber ich kann mich nur mit Spielern auseinandersetzen, die sich auch committen für Hertha BSC und nicht schon den Gedanken haben, eigentlich müsste ich ganz woanders sein. Weil ganz ehrlich, in der Vorsaison hat man auch gegen den Abstieg gespielt. Das waren genau die Spieler, die wir da auch mit abgegeben haben.
Also was nicht bei mir zusammenpasst, ist, du kriegst einmal viel Geld von Windhorst. Ja, Altschulden, aber von einer Drittelmilliarde bleibt ja trotzdem eine Menge übrig. Gleichzeitig machst du auch einen Transferüberschuss, ich glaube ungefähr 25 Millionen hast du im Sommer gemacht. Da muss man doch in der Lage sein, adäquaten Ersatz zu holen, zumindest einen, der dann in einer solchen Situation vorneweg marschiert. Nur im Nachhinein, hinterher ist man immer schlauer. Würdest du sagen, die Kaderplanung hätte besser laufen können?
Die ist so gelaufen, wie sie in der und ich habe es vorhin gesagt, der Transfer-Sommer letztes Jahr war schon sehr anspruchsvoll. Ja?
Aber das war ja für alle, ne? Bitte? War ja für alle anspruchsvoll. Ja,
natürlich, auch für die Konkurrenz. Natürlich war das für alle anspruchsvoll, aber ist immer die Frage, von welchem Level und von welchem Niveau du kommst. Mhm. Unser Personalbudget war extrem orbitant hoch. Ja? Und das müssten wir extrem reduzieren, weil du musst ja auch an die Zukunft denken. Irgendwann ist ja wieder nach Corona und da musst du wieder gesund rauskommen. Es sind nur die Verpflichtung, euer Geschrei dann oft auch manchmal, ihr müsst holen, 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 holen. Aber das musst du auch bezahlen am Ende des Tages.
Ja, aber wo ist das Geld denn?
Also bin ich jetzt der richtige Ansprechpartner dafür? Ja, vielleicht. Ja, ja. Mhm. Aber das Geld ist schon vorher. Das ist umverschuldet worden. Kredite sind abgelöst worden. Ja, es sind neue Kredite aufgenommen worden. Das ist auch der Klassiker. Das haben viele Vereine da auch schon gemacht. Und natürlich hat man in Sport investiert, in den Fußball investiert, in den Kader investiert. Aber diese Investitionen haben sich schon sehr schnell nicht rentiert. Das ist ein Fakt. Ja? Mhm. Und natürlich, wenn ich jetzt Geld gehabt hätte, im Überfluss gefühlt oder diese Zahlungen wären wirklich direkt in den Sport geflossen, dann hätte ich es ja gemacht. Dann hätten wir doch den einen oder anderen Spieler vielleicht geholt, wo alle gesagt hätten, boah, guck mal, wen die da holen. Ja? Aber es war eben nicht möglich. Mhm. Ja? Sondern wir hatten noch die Pandemie und wir hatten die Verluste. Wir haben in der letzten Saison 80 Millionen Umsatzverlust gehabt. 80 Millionen. Mhm. Ja? Die holst du nicht durch einen Transfer mal schnell rein. Ja.
Das ist die Situation bei Hertha.
Das Problem bei der Hertha liegt für mich persönlich als Außenstehender natürlich auch im anderen Bereich. Du redest davon, richtigerweise, dass man irgendwo jetzt zusammenhalten muss. Klar, dass man in eine Richtung marschiert, wie man so schön sagt, muss. Ansonsten ist der Abschied nämlich vor der Tür. Aber der wichtigste Mann, der Geldgeber, der Investor, der äußert sich in der Öffentlichkeit und spricht davon, Geld verbrannt zu haben. Und das ist für mich kontraproduktiv bis zum geht nicht mehr. Er ist sich ausgegliedert, für mich persönlich als Außenstehender, aus der Gemeinschaft Hertha BSC. Geld zu geben, gut und schön, was damit gemacht wurde, wie er es dargestellt hat, es ist verbrannt worden, ist mit Sicherheit kontraproduktiv zu all den Gedanken, die du richtigerweise mit deiner Mannschaft und mit dem Trainer
für Hertha BSC hat. Ist Windhorst jetzt schuld?
Bitte?
Ist Windhorst jetzt schuld, oder?
Das ist übrigens ein Zitat. Ich lasse mir von niemandem dort 175 Millionen Euro verbrennen. Lass mich jetzt kurz vorlesen, Peter, dann können wir gleich weitermachen. Und werde darum niemals aufgeben. Ich werde das Investment zum Erfolg führen, auch wenn es viel länger dauern wird als ursprünglich geplant.
Ja, aber das ist ja ein Statement. Das widerspricht ja dem, was du gerade gesagt hast. Indem er sagt, ich werde das zum Erfolg führen, auch wenn das ursprünglich länger dauert als geplant. Das ist für mich ein klares Zeichen von Windhorst, zu sagen, ich stehe nach wie vor hinter Hertha und ich werde diesen schwierigen Weg auch mitgehen. Also jetzt verstehe ich jetzt nicht,
Das wäre richtig, aber die erste Aussage, die ich wahrgenommen habe von aus, dass er gesagt hat, in einer Pressekonferenz war es, glaube ich, sogar?
In der Zeitschrift oder Kapital, er hat eigentlich gesagt, das Investment war ein Fehler.
Er hat es bereut, er hat sein Investment bereut.
Ganz genau. Und wenn ich das wahrnehme, dass eine Mannschaft, ein Verein im Abstiegskampf und der Investor spricht in der Situation, in der die Mannschaft bereits im Abstiegskampf ist, was faktisch natürlich richtig ist, dass das Geld verbrannt wurde oder Fehlinvestitionen und wie auch immer, aber das ist trotzdem kontraproduktiv.
Ja, aber das darf ja jetzt nicht die Spieler betreffen.
Moment,
das
ist eine andere Geschichte.
Bauchschmerzen habe ich damit, dass Spieler vor dir sitzen ja und sagen, ich würde gerne Champions League spielen, ich will hier weg. Damit habe ich ein Problem.
Genau.
Das sind ja fatale Einkäufe gewesen. Also eigentlich müsste man die mal vom Namen her nennen und kennen. Ja. Wer hat die denn eingekauft? Weil es wird ja viel auf Charakter geachtet und geschaut, passt da sportlich, klar, aber auch charakterlich zu uns.
Das ist die ja Spieler haben wir verkauft am Ende.
Ja, aber das ist ja der
Mentalitätsfrage,
den du haben kannst, wenn ein Spieler vor dir sitzt und sagt, ich will den Verein verlassen in einer schwierigen Situation, weil ich möchte Champions League spielen. Was denkt der denn?
Ja, aber Stefan, wir alle kennen ja, wenn Freddy hat ja, wenn ich richtig zugehört habe, du hast ja gesagt, ihr habt einen unheimlich großen Kader, richtig? Mhm.
10 waren Leihspieler. Fast 40 Leute, oder?
Ja, also 10 Leihspieler. 10 Leihspieler auch noch. So, und es ist ja klar, wenn du in so eine Situation kommst und du hast 30 oder 35 Mann auf dem Trainingsplatz stehen, wenn sie alle wieder da sind, keiner Corona hat, dann hast du natürlich eben auch wahrscheinlich 10 bis 15 Leute, die ihr eigenes Süppchen erstmal kochen. Und jetzt muss man herausfiltern, und das, denke ich, wird der Freddy auch machen. Übrigens kämpft er ja auch wie ein Löwe da für die Hertha. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ne? Hoffentlich kämpfen mal die Spieler so, wie er kämpft hier gerade. Ne? Also das wäre mal auch schön, dass die Spieler das mal so ein bisschen mitnehmen. Ne? So, dass man für was stehen muss, also für Werte stehen muss, für einen Verein stehen muss. Ne? Denn das geht ja auch oft verloren. Und dann hast du eben 15 verschiedene Meinungen nochmal. Ja, und dieses alles zu kanalisieren und alle wirklich wieder zueinander finden zu lassen, das wird jetzt die große Aufgabe werden. Und der Freddy weiß auch wahrscheinlich, dass er gar nicht mehr so viel Zeit dazu hat und wird da zusammen mit dem Taifun auch die richtigen Maßnahmen da treffen. Ne? Denn wenn du eben einen zu großen Kader hast, Peter, du weißt das noch viel besser wie ich.
Ich habe es auch mal erlebt.
Ja, so, dann hast du einfach ein riesen Management zu betreiben mit den ganzen Spielern und unzufriedene Spieler. Er sagt, er hat schon ein paar abgegeben. Das werden ja nicht die einzigen unzufriedenen Spieler gewesen sein, sondern da werden ja noch ein paar andere rumlaufen. Und die musst du jetzt einfach ganz schlichtweg, ich nenne es mal plakativ, musst du entsorgen. Raus mit. Fertig. Der keine Lust mehr hat, für Hertha BSC Berlin zu spielen, der muss einfach weg. Punkt. Ist so. So sehe ich das.
Das sind die Spieler jetzt gefallen. Du darfst die Situation jetzt nicht verkennen. Freddy ist mit seiner Hertha im Abstiegskampf. Rein personell gibt es jetzt nur noch Möglichkeiten, Spieler wegzutun, gar nicht mehr teilnehmen zu lassen, von denen ich weiß, dass die Einstellung, die Mentalität nicht passt und nicht stimmt. Aber ansonsten kannst du keine Veränderungen mehr vornehmen, weil der Transfermarkt ist zu. Keine Möglichkeit, irgendwo zu reagieren. Ja. Du musst jetzt mit der Truppe. Du
kannst nicht reagieren, wenn du 8 Corona-Fälle
hast. Das hat ja Schalke auch gemacht und hat Spieler suspendiert zum Schluss und dann hat es gar nichts genutzt. Das ist ja
Quatsch. Nein, du sagst, du kannst jetzt nicht behandeln. Du musst mit den Protagonisten musst
arbeiten, die jetzt draußen sind. Schalke hat ein anderes Ding gemacht, hat suspendiert und wieder zurückgeholt.
Das ist natürlich. Aber Schalke ist übrigens abgestiegen.
So viel suspendiert, dass sie teilweise
wieder abgestiegen aufgrund von vielen Fehlern, die gemacht wurden.
Aber trotzdem
Fehler werden bei Berlin
nicht
so durcheinander. Der Freddy versuchte, die guten Ratschläge alle
aufzunehmen. Ich hatte da gespannt. Schwierig. Es ist wirklich interessant.
Ich glaube, man müsste trotzdem noch einmal auf Windhorst kommen, weil auch wenn...
Weißt du wann?
Ja, jetzt, nach der Pause.
Genau, nach der Pause. Okay. Da so kommen wir auf das Thema Big City Club und das Geld von Lars Windhorst nochmal zurück.
Das Airport Hilton, der blaue Himmel in München und hier drin eine lebendige Runde beim Stahlwerk Doppelpass. Ich habe zum zweiten Mal in dieser Sendung Alfred Draxler das Wort abgeschnitten.
Ja. Das ist ein Skandal.
Damit muss ich erst mal klarkommen. Du auch, aber ja. Du hast es jetzt ja. Gerne. Hast Vielen du deinen Dank. Gedanken noch parat?
Ja.
Sehr gut.
Ja. Ich würde noch mal gerne auf Windhorst zu sprechen kommen.
Ja,
wir haben es vorhin kurz angesprochen. Stefan sagt, das darf die Mannschaft nicht belasten. Aber es belastet gerade den ganzen Verein natürlich auch. Ich lebe in Berlin. Es ist natürlich ein Riesenthema. Und ich kann auch, ich sag mal, den Zorn von Windhorst verstehen. Er hat 275 Millionen Euro gegeben. 275.
300.
375. 375. Ja, Entschuldigung, 375. Das ist mehr, als die drei Investoren beim FC Bayern gegeben haben. Und der Erfolg ist, der Verein steht unten. Hinzu kommt auch noch, dass Herr Windhorst schlecht behandelt wird. Und zwar massiv schlecht. Er hat nie gesagt, ich möchte die Mannschaft aufstellen. Er hat nie gesagt, ich will groß mitreden. Wird aber, sobald er irgendetwas sagt, wie zum Beispiel, er hätte höhere Ansprüche, Hertha wäre ein Verein, der auch international spielen kann, heißt es von Vereinsseite, in dem Fall von Präsident Gegenbauer, Herr Windhorst spricht über Hertha, wir sprechen für Hertha. Das heißt ja, in Übersetzung, der kann das Geld geben, soll sonst aber die Schnauze halten. So kann man mit einem Investor, der so viel Geld gibt, auch nicht umgehen. Und das ist für den ganzen Verein schädlich. Und das ist das Schlimme daran, schadet nicht nur Hertha, sondern auch der gesamten Bundesliga. Denn nach dem, was Windhorst da gerade erlebt, möchte ich mal gerne wissen, welcher Investor vor dem Hintergrund der 50-plus-1-Regel in der Bundesliga noch Geld investiert. Und deswegen ist es gerade auch bei euch ein Riesenthema. Wie geht man mit Windhorst um? Ihr wollt euch da absetzen, was in meinen Augen falsch ist. Ihr müsst nur höflich zu ihm sein und nicht ihm immer permanent aufs Maul hauen.
Ja, das Wichtige ist immer erstmal das, was ich dafür tun kann. Und ich glaube, ich habe alles dafür getan, mit Lars Windhorst auch ein ordentliches Verhältnis zu haben. Das habe ich bereits im Sommer persönlich auch mit ihm angefangen und es ist bis jetzt eigentlich immer gut gewesen. Wir haben uns ab und zu abgedatet, auch mal, wenn irgendein Problem war oder er eine Frage hatte. Wir haben dann auch telefoniert und man hat sich getroffen. Und so wie ich jeden im Endeffekt mit offenen Armen auch aufnehme, erstmal, wenn ich ihn nicht kenne, erstmal kennenlernen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Und da hatte ich jetzt kein schlechtes Gefühl dabei.
Also ist ja? Präsident Gegenbauer das Problem?
Nochmal, ich kann doch nicht über andere Leute sprechen. Das ist doch das Entscheidende. Naja, ich rede. Nein. Also mit Präsident Gegenbauer habe ich zum Beispiel ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Und das ist, wie das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und Lars Windhorst ist, das müssen Sie dann schon selber die beteiligten Personen fragen. Da dürfen Sie mich nicht fragen. Ja, weil da würde ich mich nicht einmischen.
Weil
ich gehe den Weg, immer den direkten Weg. Ja, nicht den Weg über die Medien. Und da kommt dann das Problem, dass wir wirklich es geschafft haben, eigentlich eine kommunikative, gute Ebene in dieser Saison zu bekommen auch. Auch mit Tenor, auch mit Lars Windhorst. Und nochmal, ich habe da wirklich immer gute Gespräche gehabt. Und nochmal, ich freue mich auch wieder aufs nächste Gespräch, ja, weil dann gibt es sicherlich etwas zu besprechen auch. Ja. Der Zeitpunkt ist natürlich brutal gewesen jetzt. Ne? Das ist natürlich klar. Wenn wir, die im Sport unterwegs sind, wissen natürlich, diese Schauplätze brauchst du jetzt eigentlich nicht nebenbei noch, dass du dich um solche Themen vielleicht kümmern musst oder dass natürlich Staub aufwirbelt, das ist klar. Aber eins ist auch klar, und das habe ich auch gesagt, der schießt keine Tore, ja, und die Mannschaft betrifft es erstmal nicht, ja, weil die reden darüber nicht.
Aber Fredrik, ja. Darf ich ganz kurz dieses eine Zitat von Lars Windhorst nochmal einspielen, damit Gerne. Auch alle zu Hause wissen, was da geäußert wurde. Und das finde ich schon sehr interessant. Ich habe darauf gesetzt, dass bei der Hertha rational und in die Zukunft denkende Leute das Sagen haben, die auch nachhaltig den Erfolg wollen. Stattdessen geht es dort einigen nur um Macht der Alt und Klüngelei. Und dass die Öffentlichkeit sich dann fragt, wen meint er denn damit, ist doch verständlich, oder?
Ist verständlich. Ist absolut verständlich.
Wen meint er denn?
Das muss er dann auch sagen.
Ne? Er ist jetzt leider nicht hier.
Ja? Aber ich kann es doch nicht sagen. Mhm. Nochmal erstmal, weil ich es auch nicht 1000% nicht weiß, ja, weil ich nicht bei diesen Gesprächen die zwei Jahre zuvor...
Das heißt, nach diesen Aussagen gab es noch keinen direkten Kontakt?
Nein, also mit mir jetzt nicht.
Ja. Aber er kann ja nur dich meinen oder den Präsidenten. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, kannst du ja nur der Präsident sein.
Ich fühle mich erstmal jetzt nicht angesprochen drauf. Ja, und ich bin auch keiner, der hier auf Spekulatius macht. Das könnt ihr in der Journalie ruhig machen. Ja, ja, aber ich mache es nicht. Ja, sondern ich spreche mit den Leuten direkt. Das ist das Entscheidende. Ja, und das mache ich. Ja, und deswegen weiß ich, dass bevor meiner Zeit, bevor ich da war, unheimlich viel Lautstärke war. Und das ist viel Theater. Ich habe es ja auch gelesen. Ne? Bei euch habe ich es gelesen, ich habe es gehört, ich habe es gesehen. Ja? Aber ich kann doch jetzt nicht auf. Ich kann nur das machen, was ich, vor was ich stehe, dass ich immer direkt auf die Leute draufgehe und auch zugehe und mit ihnen spreche darüber. Ja? Und dieses Gespräch gab es jetzt noch nicht.
Weil aber es muss es ja bald geben, weil
ja, aber ich habe doch ganz andere Sorgen gerade. Ich habe doch den Abschiedskampf. Ich muss mich doch um die Mannschaft kümmern, um den Sport kümmern. Mhm. Ja? Mehr ist es nicht.
Ja, ja, aber das gehört ja auch dazu.
Das gehört dazu. Da gebe
ich das sind schon Nebengeräusche, die schon, finde ich, krass sind. Und eben auch kein gutes Bild abgeben für den Verein. Aber ich verstehe dich, dass du dich natürlich fokussierst auf die Jungs.
Klar.
Dass ihr die perfekten 11 nächste Woche wieder auf den Platz schickt. Klar, 10 Wochen sind
noch zu spielen. Es ist kein gutes Bild für Hertha BSC, wenn übereinander gesprochen als miteinander gesprochen wird. Ja? Und das gilt auch genau auch für solche Themen. Und das wird auch immer das sein, was ich den beteiligten Personen auch sagen werde. Ja? Mhm. Ob das die eigenen Gremien sind, aber genauso dem Investor. Ja.
Ist die Situation schlimmer oder wilder als bei Eintracht Frankfurt, wo du ja auch Aufbauarbeit geleistet hast 2016, als du da hingekommen bist? Ist das komplizierter bei Hertha?
Also wir haben die Eintracht Frankfurt haben wir als launische Diva einmal wahrgenommen. Launig war es nicht, ja. Launig war es positiv launig, ja. Aber es ist in jedem Traditionsverein ist Krach. Ist immer ein bisschen Unruhe, Lautstärke
Unruhe,
da.
Unruhe,
ja, ja. Ja. Unruhe, wenn es mal nicht läuft, wird alles viel größer aufgebauscht. Bei dem einen oder anderen Verein der Bundesliga interessiert keine Sau, ob da ein Baum umfällt, ja, so ungefähr. Aber in solchen Clubs, von denen wir immer reden, das sind die großen Clubs. Ja, so groß sind sie auch nicht am Ende. Sie sind groß, weil sie eine große Fangemeinde haben, weil sie eine große Historie haben. Aber da ist eigentlich immer die Lautstärke viel, viel größer. Ja. Das muss man aushalten. Das ist jetzt mein dritter Club, der große Lautstärke hat, dritter Traditionsklub in der Bundesliga. Und irgendwie, ja, und täglich grüßt das Murmeltier. Ja?
Und wie lange hältst du, respektive haltet ihr, die berechtigte Kritik an den sportlichen Leistungen der Rückrunde aus? Die Rufe nach vielleicht einem Trainerwechsel werden ja sicherlich nicht leiser werden. Und man hört immer, dass da schon der Name Kovac gespielt wird, dass der Name Schmidt gespielt würde, was auch immer. Also, dass Taifun Korkut eine lame duck ist, weil die Mannschaft weiß, der ist vielleicht am Ende der Saison sowieso weg. Wie gehst du mit diesem Thema
um? Du hast gut gesagt, vielleicht. Ja,
weil ich bin, genau. Aber du bist intern.
Genau. Du hast gesagt, ich kann das von außen nur beobachten. Genau, du hast gesagt, vielleicht. Ne? Ja, und so wie ich es gesagt habe, ja, am Saisonende wird eine Saison gemacht, ja. Und dann werden wir zusammensitzen. Und dann werden wir überlegen, ob wir weitergehen oder nicht weitergehen. Hm. Es zeigt auch die große Charakterstärke und auch den Mut von Taifun Korkut, dass er gesagt hat, okay, bis Saisonende und dann setzen wir uns zusammen, ja, und überlegen, geht's weiter oder geht's nicht weiter, ja. Fühle ich mich imstande weiterzumachen oder umgekehrt oder hat alles so funktioniert? Sind wir die Probleme miteinander durchgegangen? Weil er ist ein hervorragender Fußballlehrer, ja. Muss man ganz klar sagen, ja. Und auf Aktionismus habe ich gar keine Lust. Ja? Einfach etwas zu tun, weil es die Masse fordert. Ja. Man muss in der Mannschaft sein, man muss sehen, erreicht immer, das ist für mich das Entscheidende, erreicht der Trainer die Mannschaft. Wenn der Trainer die Mannschaft erreicht, und das kriegt man sehr schnell raus. Ja?
Woran machst du das fest?
Das ist auch ein Erfahrungsgefühl, das weißt du selber. Ne?
Ja, ja.
Hören Sie noch richtig zu, hören Sie nicht zu, setzen Sie das um. Wenn individuelle Fehler passieren, das muss er wieder rausstreichen, weil es wieder ein anderes Thema ist. Ja? Das hat jeder Spieler mit sich selber rumzutragen, das Päckchen dann oft auch. Ne? Aber wenn du als Mannschaft trotzdem funktionierst, und das ist mir zu einfach. Das ist mir zu einfach, weil die Spieler werden merken noch, auch jetzt in den Tagen dann auch, es wird nochmal härter werden. Ja? Und es wird auch nochmal klarer werden. Ja?
Also ich höre jetzt raus, dass du an den letzten 10 Spieltagen an ihm festhalten möchtest, auf jeden Fall, dass das dein Ziel ist. Aber was macht dich, also mir fehlen noch ein bisschen noch die Gründe, was dich so zuversichtlich machst. Weil von dem Punkteschnitt her ist er schlechter als sein Vorgänger. Aber du siehst ja etwas in ihm. Aber was, dass du auf ihn vertrauen kannst? Du könntest ja auch die Notbremse drücken oder ziehen in dem Fall.
Ja, aber die Notbremse kannst du immer schnell ziehen. Ja, nochmal, aber der Glaube an ihn ist
wo
groß.
Wo kommt der her?
Das ist ganz einfach, was ich sehe. Ja? Was ich sehe, nicht die Punkte jetzt auf dem Feld. Ja? Wir reden unter der Woche, reden wir, wie die Mannschaft mitzieht, wie die trainiert. Ja? Wie eine Spielvorbereitung stattfindet, wie das Kollektive untereinander ist, auch mit dem Team um das Team herum. Ja? Das ist schon richtig klar und sauber und auch komplett zielfokussiert auch auf das Wochenende hin. Aber das Wochenende, dann kommt der Pfiff, der Bekannte, ja? wenn das Spiel losgeht. Und dann das müssen die Spieler dann auf dem Platz umsetzen können, auch zu 100% über 90 Minuten, ja, plus. Wenn natürlich aber dann Fehler passieren, ja, Ja? Ist es dann einfach zu sagen, der Trainer war da schuld? Nein, die Spieler werden mehr in die Verantwortung genommen. Das ist auch mal wichtig. Ihr fordert immer nur die Trainer. Aber die Spieler müssen auch mehr in die Verantwortung genommen werden, weil die Spieler bei Hertha BSC haben eigentlich wirklich tolle Verträge. Ich habe ja gesagt, nochmal, und ich gehe nicht übers Geld, aber trotzdem, die haben ganz andere Ansprüche an sich selbst. Ja, da müssen sie es auch zeigen. Auch gerade in solchen Situationen. Und die es nicht zeigen, dann passiert eine Auslese. Das ist ganz normal. Ja. Aber am Ende des Tages geht es nur jetzt mal ums Überleben, die nächsten 10 Spieltage. Und das muss jedem bewusst sein. Ja.
Und die Frage muss man sich stellen zu dem Zeitpunkt. Wir haben noch 10 Spieltage. Ja. Was kann ein Trainerwechsel denn bewirken? Eine plötzliche Änderung im Spielsystem mit Sicherheit nicht. Eine plötzliche Änderung der einzelnen Qualität der einzelnen Spieler mit Sicherheit nicht. Also das wäre wirklich blinder Aktionismus, jetzt den Trainer zu wechseln. Denn der Trainer, der jetzt neu dazukommen würde, hat null Einfluss auf die Strukturen innerhalb der Mannschaft. Und wenn du, und du bist ja wahrscheinlich des Öfteren dabei, nicht nur Gespräche mit Spielern führst, sondern auch das Training dir anguckst und überprüfen kannst, ob das, was du gerade gesagt hast, der Trainer noch angenommen wird mit dem, wie sie auch nachher Fußball spielen, dann gibt es keinerlei Veranlassung.
Ein Training unter der Woche oder eine Trainingswoche, Peter, weißt du selber, ist ja auch Freiheit. Ne? Dann sind sie, da haben sie nicht die Belastung jetzt gerade auch vom Kopf her. Wir müssen heute das Training. Ja? Mhm. Aber wenn die voll marschieren, ja, und nochmal, es gibt ganz klare Daten, können wir sehen, wie wir wollen. Aber in allen Belangen haben wir uns irgendwo verbessert. Bis auf die Tore natürlich und die individuellen Fehler, die zu Toren passieren. Ja. Ob das intensive Läufe sind, Zweikampf etc. 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 Das ist alles, was uns vorgeworfen ist im ersten Drittel der Saison. Ja. Nur die Punkte.
Die fehlen. Und das muss jetzt kommen. Aber nochmal, ein Trainerwechsel würde keinen Sinn machen, weil die ganzen Parameter, die ja greifen, die Punkte passen nicht, keine Frage. Aber die Garantie für die Punkte bei der gleichen Qualität dieser Mannschaft liefert kein anderer Trainer in dieser Welt in der Kürze der Zeit, die jetzt noch überbleibt. Von daher, wer ist blinder Aktionismus und Hertha BSC nicht?
Gleich geht's weiter. Nein. 24 Sekunden Geduld, dann sind wir wieder hier. Im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Zurück hier. Mit gestoppt waren wirklich 24 Sekunden. Ja, Freddy, Kaderplanung in so einer Situation ist relativ schwierig, würde ich mal sagen. Wenn man nicht genau weiß, wie es läuft, wenn man nicht genau weiß, auf wen man sich verlassen kann, wo man in der nächsten Saison spielt. Viele Verträge sind noch nicht verlängert worden. Wie fahrt ihr da gerade? Wie seid ihr da gerade unterwegs? Auf Sicht oder wie geht das?
Ja, natürlich musst du an zwei verschiedene Szenarien denken. Das ist die Sorgfaltspflicht, die wir haben. Ja, das ist klar. Aber ich habe mit Dirk Dufner vor allem in der Kaderplanung und seinem Team Top-Leute da. Wir kümmern uns jetzt schon darum, was passiert. Wir sprechen auch mit unseren Jungs, die in Deutschland irgendwo in anderen Vereinen sind, aber genauso in Europa sind da in Kontakt und auch sehen, auch wie da die Situation ist. Das werden wir bewerten in den nächsten 1, 2, 3 Monaten, ja, in aller Ruhe und werden schauen, wie der Kader für nächste Saison aussehen kann. Ja.
Ein Name, von dem wir uns viel versprochen haben oder du dir vielleicht viel versprochen hast, ist Kevin Prinz Boateng. Hm? Wie ist denn seine Rolle? Das irgendwie findet er gar nicht mehr statt.
Leider, ja, aber er hat jetzt auch Corona gehabt. Ja. Also, den hat's
richtig, nicht
den
bei hat, euch,
den
oder?
Hat's, genau, wäre nicht bei uns. Ne? Den hat's richtig umgehauen. Ja? Obwohl er eigentlich alles dafür oder dagegen gemacht hat, dass es nicht in der Form passiert. Natürlich hätte er viel mehr auf dem Platz stattfinden müssen, gefühlt. Auch für sich, ja, auch für uns. Ja? Aber ich habe immer von Anfang an gesagt, ich werde ihn jetzt nicht unbedingt jetzt in 10 Spiele hintereinander über 90 Minuten sehen. Ja? Es hat aktuell.
Hat er denn trotzdem einen Wert für die Mannschaft, für die Truppe? Einen
Wert hat er für die Mannschaft, ja. Weil er schon sehr wichtig ist, auch als Ansprechpartner, aber auch die Art und Weise, wie er versucht, in der Kabine im Endeffekt auch mit den Jungs zu sprechen, auch ein Ohr ist und auch ihnen was vorgibt. Und wenn er positiv ist, natürlich auch der Mannschaft auch hilft, ja, in vielen Bereichen. Da sind ja viele junge Spieler dann auch mal, die gucken natürlich zu so einem Spieler auf. Der spielt da schon einen Faktor, ja, und, natürlich, das eine oder andere hätten wir uns auch mehr gewünscht, dass er noch mehr auf dem Platz ist. Aber er hat einige Probleme gehabt, ob es verletzungsbedingt manchmal war oder ob die Situation nicht gepasst hat. Es ist so, trotzdem habe ich großen Respekt davor, dass er sich zur Verfügung gestellt hat für diese Saison.
Ja. Ja, wir haben auch großen Respekt, dass du dich hier so zur Verfügung stellst und so offen über die Probleme bei Hertha BSC sprichst. Stefan, du, ja, kann man ruhig nochmal mit einem Applaus bedenken. Ja, du hast bei T-Online deine These und die, wenn man die sich durchliest, klingt jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch, was bei Hertha passiert. Der Abstieg wäre der Super-GAU für Hertha. Vielleicht auch die logische Konsequenz daraus, dass man immer mehr wollte, als der Kader hergegeben hat. Wie ist das zu verstehen und wie meinst du das genau?
Ja, also erstmal befindet sich ja Hertha genau in der Situation, dass es gar nicht so abwegig ist, dass sie vielleicht in die Relegation müssen oder vielleicht sogar direkt absteigen. Das wäre natürlich der Super-GAU, weil man hat viele Gelder zur Verfügung gehabt und da hat man halt gesehen, dass Geld oder dass man mit Geld auch viele Fehler machen kann. Und das hat Hertha BSC bewiesen in den letzten 2 oder 3 Jahren, wo sie immer gegen den Abstieg gespielt haben. Und vom Kader her sage ich, man hatte ja etwas Gutes auch in der Offensive, was Kreatives, Cunha, Luke Bacchio, Piatek, also schon Spieler, die eine hohe Qualität haben und die auch in der Bundesliga durchaus erfolgreich spielen können, aber die hat man alle verloren und ich glaube, dass der Kader einfach nicht mehr hergibt und wenn der Friede hier sitzt und sogar sagt, Spieler sitzen vor mir und sagen, ich will eigentlich nur noch weg, dann muss man den Charakter auch hinterfragen und dann sieht man, dass da einiges im Argen liegt, auch die Unruhe im Umfeld bei Hertha BSC, Aussagen von Windhorst, das trägt alles dazu bei, dass Hertha im Endeffekt sich in der Situation befindet, in einer sehr, sehr schwierigen und man darf das alles nicht unterschätzen. Ich finde es gut, dass er an dem Trainer festhält. Ja, erstaunlicherweise, Fürth tut es auch, Stuttgart tut es auch, bedingungslos, Augsburg tut es, Hertha tut es. Nur irgendeiner wird ja runtergehen müssen oder 2 oder vielleicht auch 3. So, und dann stellt sich die Frage, ob es wirklich richtig war, an dem Trainer festzuhalten. Du hast
das
gesagt,
muss nicht unbedingt am Trainer liegen.
Nein, aber man kann schon nochmal einen Impuls setzen. Das muss man hier auch klar und deutlich sagen. Und das wird wahrscheinlich auch noch passieren in den letzten Spieltagen bei dem einen oder anderen Verein. Da kannst du schon noch Impulse setzen. Man kann nicht sagen, es ist Aktionismus oder wie auch immer. Du musst als Trainer schon die Spiele erreichen. Und ich weiß nicht, bei Korkut, da fehlt mir... Ich kenne ihn jetzt so nicht richtig persönlich, aber so ein bisschen Feuer fehlt mir da schon.
Das ist die Außendarstellung, gell? Aber das kann wirklich nur Freddy beurteilen. Ne? Ja. Ich bin derjenige, der oftmals Nutznießer von solchen Situationen war, durfte dann einspringen.
Du warst der Feuerwehrmann.
Wir haben mir das in der Pause auch nochmal klar gemacht, dass du der Nutznießer warst.
Aber in Bezug auf, aber ich habe auch leider nie Sportdirektoren oder Sportvorstände gehabt mit der Qualität von Freddy Bobic.
Muss aber Peter darf sich keine Hoffnung machen, oder?
Bitte?
Auf Herr Willer nochmal.
Zeit ist gleich.
Nein, gut. Nein, aber
ich habe nie das Glück gehabt, dass ein Sportvorstand, oder ich habe viele Vereine kennengelernt, die nicht einen so charakterfesten, im sportlichen Bereich charakterfesten Sportvorstand hatten. Da habe ich andere Geschichten erlebt. Und diesbezüglich sage ich, in der Situation, in der Hertha BSC mit diesem Sportvorstand sich befindet, wäre es zum jetzigen Zeitpunkt Aktionismus. Wenn der Sportvorstand sagt, der Trainer erreicht die Mannschaft noch, da brauche ich keine neuen Impulse, dann steigt er mit denen ab oder eben auch nicht. Aber da einen Wechsel vorzunehmen, wäre Aktionismus. Es gibt andere Möglichkeiten. Wenn es nicht mehr der Fall wäre, dann gebe ich dir recht, kann ein neuer Trainer möglicherweise neue Impulse schaffen.
Keine Frage. Freddy entscheidet sich für dann eben nicht absteigen, glaube ich, bin ich ziemlich sicher.
Ja, ich will aber noch mal ganz kurz zum Stefan auch noch mal, weil die Aussage eigentlich oder das, was da gestanden ist, auch eigentlich korrekt in der Situation auch war. Es wäre ein Super-GAU, ganz klar. Fakt ist aber auch eins, und damit muss nicht nur Taifun Korkut oder vorher Pal Dardai, aber auch meine Person muss man damit leben, dass die Ansprüche an den Kader eigentlich immer viel zu groß waren. Ja, wir müssen eigentlich Champions League spielen, wir müssen Europa League spielen, hin und her. Von Reden kommst du auch nicht dahin. Ja, du musst erstmal hart arbeiten. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das haben wir versucht, auch vom ersten Tag auch allen zu vermitteln, auch bei Hertha BSC. Erstmal musst du richtig mal, du musst richtig ackern dafür. Ja, durch Reden wirst du das nicht schaffen und durch Geld schon mal gar nicht. Ja, sondern du musst es auch dementsprechend dann auch richtig einsetzen. Ja, und für mich ist immer, und ich habe immer gesagt, erstmal, und das war bei Eintracht Frankfurt genau das Gleiche, ein einstelliger Tabellenplatz, das muss ja erstmal das Ziel sein. Das ist der erste Schritt. Wenn du den nicht erreichst, brauchst du von dem anderen gar nicht reden. Erstmal musst du da hinkommen, dass du eine Stabilität hinbekommst und eine Kontinuität dadurch. Ja. Aber vorher zu schreien, das ist halt das Problem. Ja.
Das ist aber passiert und das waren die Fehler, die damals passiert sind.
Verstehe ich die Grundfrustration, auch vielleicht auch beim Investor, irgendwo ein gewisses Verständnis dafür. Und vor allem, das dürfen wir nicht vergessen, bei unseren Fans.
Ja, klar.
Ja, die seit 3 Jahren natürlich da benommen irgendwo durchlaufen. Ja. Dieses Verständnis habe ich vollkommen. Man denkt immer, das geht mir so hinten, rechts, links oder vorbei, weil ich vielleicht so ruhig agiere oder wie auch immer. Aber das ist meine Art. Ja, ja. Aber das verstehe ich vollkommen. Und deswegen weiß ich, wie groß die Aufgabe ist und wie schwer die Aufgabe ist.
Wenn der Super-GAU eintreten sollte.
Und ich rede aber nicht so. Ich rede nicht wie ein Journalist. Wenn sollte, was? Was wäre, wenn?
Aber sieht dein Vertrag vor, bleiben wir bei den Fakten, dass du auch mit in die zweite Liga gehst?
Ich denke nie an zweite Liga. Das ist mein großer Vorteil. Ich gucke immer, dass wir Bundesliga. Wenn der Fall kommt, kannst du mich gerne anrufen.
Ja. Dann fragen wir nochmal nach.
Genau.
Vielen Dank für den Moment, Freddy Bobic. Wir machen gleich weiter hier. Das war ein ausführlicher Hertha-Blog mit vielen, vielen Informationen, die wir da gewonnen haben. Wir machen gleich weiter mit den Aufregern, was die Regelfestigkeit hier in der Runde angeht, wenn wir uns dann überzeugen können, wie da wer auf welcher Seite steht. Und natürlich sprechen wir nochmal, das hatte ich anfangs der Sendung angekündigt, über die Möglichkeiten, die der Fußball hat, Flagge zu zeigen gegen die Aggression in der Ukraine. Das und vieles mehr gleich nach einer kurzen Pause. Kommen Sie doch rein. Der Doppelpass läuft schon 2 Stunden. Mario von Hadeln spielen aber nach wie vor mit voller Energie und wir hier in der Runde machen auch so weiter. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen über Russlands Angriff auf die Ukraine gesprochen, die Möglichkeiten, die der Fußball hat, zu reagieren. Was muss alles passieren? Wir waren uns da sehr einig. Wir wollen das Ganze noch ein bisschen vertiefen und zunächst mal die Vorlage hier in diesem Beitrag. Bitte schön.
Öffentliche Solidarität mit der Ukraine in der Liga. Wie alle Bereiche des Lebens lässt der Krieg auch den Fußball nicht kalt.
Ja, jetzt sieht man fürchterliche Bilder aus der Ukraine, ja, was mich bestürzt zurücklässt.
Die ersten Entscheidungen in Sachen Russland hat die UEFA schon getroffen. Das Champions League-Finale findet nicht in Wladimir Putins Heimatstadt Petersburg statt, sondern im Stade de France in Paris. Welche Konsequenzen zieht der internationale Fußball noch? Fragen, die sich jetzt stellen, sind: Kann RB Leipzig in der Europa League wirklich gegen Spartak Moskau auflaufen? Können in Russland tatsächlich WM-Playoff-Spiele stattfinden? Robert Lewandowski wird mit der polnischen Nationalmannschaft dort jedenfalls definitiv nicht antreten. Ist eine WM-Teilnahme Russlands überhaupt noch vorstellbar? Keine Signale bislang von der FIFA. Infantino offensichtlich noch in der Findungsphase. Ein erstes Signal dagegen von Schalke 04. Gazprom, Putins Staatskonzern, steht nicht mehr auf dem königsblauen Trikot. Wird man aber auch auf Putins Geld verzichten? Manchester United hat seinen Sponsorenvertrag mit Aeroflot jedenfalls gekündigt. Fest steht: Spielverlegungen, Heimspielsperren, Schweigeminuten, alles schön und gut. Doch wenn der Sport dieser Forderung Nachdruck verleihen will, dann muss da definitiv noch mehr kommen.
Und wir wissen ja, wenn es dann ans Geld geht, ist es manchmal mit der Moral nicht mehr ganz so einfach. Was erwartest du da?
Also ich bin schon sehr irritiert, wie sich momentan der Weltverband FIFA verhält. Dort spielt man ganz klar auf Zeit. Man hat Aussagen gehört, naja, vielleicht ist das nächste oder übernächste Woche kein Thema mehr. Ich finde, da ist die FIFA ein ganz schlechtes Vorbild, weil gerade so ein großer Verband, FIFA und UEFA, muss ja vorneweg marschieren und auch Zeichen setzen, dass sich alle daran orientieren können. Und wenn das wirklich so sein sollte, dass man dort auf Zeit spielt, dann sei Herrn Infantino mal ganz klar ins Stammbuch geschrieben, was da passiert ist letzte Woche, wird uns nachhaltig verändern. Die Zeit nach diesem Krieg ist nicht mehr dieselbe wie vor dem Krieg. Und das muss auch in den Kopf rein, sonst ist er als FIFA-Präsident definitiv ungeeignet, wenn er da nicht als Leuchtturm funktioniert. Ich schäme mich für diesen FIFA-Präsidenten.
Aber beim Thema Geld hat es ja schon zumindest von Schalke 04 ein sehr starkes Zeichen gegeben. Das muss man ja sagen.
Sie haben das Logo runtergenommen, oder?
Ja, Sie haben das Logo runtergenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gazprom jetzt weiterhin monatlich überweist, sondern das Geld ist weg.
Aki Watzke hat sogar gesagt, wir könnten Schalke unterstützen.
Also aus Schalker Sicht ist das sicherlich
schwierig.
Ja. Aber das ist bei Schalke 04, ich glaube, irgendwas zwischen 8 und 10 Millionen in der Saison. Wenn das also jetzt den Rest dieser Saison und möglicherweise die letzte Saison weiterhin so stattfindet und kein adäquater Sponsor gefunden wird, dann ist Schalke 04, geht es ja gerade nicht gut, dann geht es da wirklich ans Eingemachte. Und Schalke hat trotzdem gesagt, nur weil du gerade gesagt hast, wenn es ums Geld geht, ist das schnell vorbei. Nein, Schalke geht da komplett ins Risiko. Und ich bin mal gespannt,
wie man das auffangen wird. Also Aki Watzke spricht da von einer Solidarität. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga da sammeln will. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da der Solidaritätsgedanke so weit geht. Es gibt ein paar Leute, die sicherlich da... Clemens Tönnies hat ja zumindest angedeutet, dass wenn man ihn anspricht, er durchaus bereit wäre zu helfen. Aber es sind schon große Summen. Und das wird Schalke 04 hart treffen. Und das ist wirklich eine Solidarität mit der Ukraine, die, muss ich sagen, Respekt und Hut ab.
Aber Gazprom ist ja eben nicht nur bei Schalke investiert, sondern eben auch bei der UEFA als Sponsor.
Bei der FIFA
als Sponsor der Champions League und so weiter. Also da sind dann größere Summen im Spiel. Und wenn wir halt hören, du hast das ja gerade sehr deutlich gesagt, Infantino, der sagt, wir müssen dann schauen, wie wir nach Satzung möglicherweise reagieren. Rainer Koch, der Interimspräsident des DFB, hat von der UEFA berichtet, Gazprom stand nicht auf der Tagesordnung. Ja. Da muss man sich ja schon wundern.
Ja, oder absolut. Also die FIFA gibt ja nicht das erste Mal ein schlechtes Bild ab. Ne? Wir kennen die ganzen Geschichten mit dem Blatter und so weiter, mit der Korruption und hast du nicht gesehen. Aber gerade in diesem Punkt, auf Zeit spielen zu wollen, wo gerade Krieg herrscht zwischen Russland und der Ukraine, da ist es, glaube ich, völlig fatal und falsch zu sagen, wir spielen hier auf Zeit oder wir müssen uns noch Zeit nehmen, damit das bei uns auf dem Tagesprogramm steht. Also das ist ja das absolut verkehrteste Zeichen. Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden. Klitschko hat ein Statement gestern abgegeben, was mich tief beeindruckt hat. Und er hat immer wieder das Wort jetzt, now. Wir brauchen Hilfe jetzt. Wir müssen Veränderungen jetzt oder brauchen wir. Das ist ja der entscheidende Punkt. Da kannst du nicht hingehen und auf Zeit spielen. Also wie die FIFA sich verhält, da bin ich voll bei dir, ist eine absolute bodenlose Unverschämtheit, dass sie nicht in der Lage sind, sofort ein Zeichen zu setzen. Fatal für den Fußball, für die ganze Welt.
Und wir wollen eine Sache auch nicht vergessen. Es gibt, unser vielleicht gefühlter Hass, vielleicht ist Hass ein zu starkes Wort, wegen Russland. Nein, es hat was mit Putin zu tun. In der zweiten Liga gibt es 4 russische Spieler, die dort spielen. Es gibt einen Ersatztorwart bei Bayer Leverkusen, der Russe ist. Wir dürfen das jetzt nicht auf die übertragen.
Nein.
Die können wir am allerwenigsten dafür. Wir haben heute zu Anfang gesprochen, bitte die Sportler, die am Sport nachgehen, sind da außen vor, sondern es geht um Putins Russland und nicht um die Kollegen, die dort in der Bundesliga oder in dem Fall in der zweiten Liga ihrem Beruf nachgehen. Nur, dass wir das auch nochmal ganz deutlich
differenzieren müssen. Aber wenn wir Russland ausschließen, müssen, dann triffst du die Sportler. Ich meine, das ist nicht ganz konsequent.
Das ist richtig. Du triffst aber nur die vertretenen Mannschaften.
Ja, du kannst aber nicht die Russen in Deutschland sagen, die dürfen damit nichts zu tun haben.
Nein, das ist ja dann persönlich. Das ist ja persönlich.
Ja.
Das ist was anderes, wenn du Mannschaften, nämlich die Verbände, ausschließt, die ja auch, sag mal, sehr nah am Staat angesiedelt sind. Das ist echt nochmal ein großer Unterschied.
Bin ich ja auch dafür. Wir sagen, auf der einen Seite, es ist Putin und das Volk und in dem Fall die Fußballer nicht. Ja, ja. Aber die Fußballer werden leiden. Stefan hat ja mit Recht gesagt, dass er nicht in deren Haut stecken möchte, wenn du jetzt in der Champions League plötzlich Playoff zur WM hast. Das ist natürlich schon brutal.
Die müssen die Auswirkungen tragen. So trotzdem wie wir ja richtig. Auch für den Frieden einen Preis bezahlen,
aber das könnte
müssen die für die Kriegslust ihres Präsidenten auch einen Preis bezahlen. Das wird passieren. Aber wir können die ja nicht persönlich verfolgen, sondern die Auswirkungen, was dieser Staat hier mit unserer Gesellschaft gerade anrichtet.
Aber der musste eigentlich noch einen Schritt weitergehen und die WM ist ja gar nicht mehr so weit weg. Die starten im November mit der WM, dann musst du die WM im Katar auch boykottieren.
Das ist durchaus, das wäre die logische Konsequenz.
Ja, das ist die logische Konsequenz.
Ganz genau.
Weil da werden ja auch Menschenrechte tief und krass und verletzt. Also dann musst du auch hingehen, was die Schweden ja auch schon angedeutet haben, da klare Zeichen zu setzen. Dann musst du hingehen und sagen, wir boykottieren auch die WM im Katar. Das ist meine Meinung.
Das ist eine absolute Konsequenz.
Aber das werden sie nicht tun, weil das Problem wird immer das liebe Geld sein.
Aber ich sage noch mal eins, da muss ich einfach jetzt mal, du magst recht haben und ich bin der Letzte, der das Wort für Katar oder für jemanden redet. Aber warum müssen immer die Sportler das ausbaden? Warum müssen immer Sportler sagen, wir boykottieren das? Wir treiben Wirtschaft mit Russland, wir treiben Wirtschaft mit China, wir treiben Wirtschaft mit Katar. Haben wir einmal gesagt, warum produziert Volkswagen immer noch da und da? Nein, tun wir nicht. Immer müssen die Sportler das ausbaden, weil es offensichtlich der einfachste Weg ist. Das ist in meinen Augen scheinheilig, das kann nicht sein. Wenn wir das alles boykottieren, dann muss unsere Wirtschaft, und das tut uns dann weh, und dann müssen wir in sauren Apfel beißen, dann muss unsere Wirtschaft auch boykottieren. Warum tun wir das denn dann nicht?
Bin ich komplett bei dir, Alfred. Und wichtig ist ja auch, und das Entscheidende wird sein, Die Verbände können richtig agieren. Und wir haben es vorhin gehabt und hier mit Infantino warst du ziemlich klar, bin ich komplett bei dir. Ja? Als Weltverband kannst du jetzt nicht einfach sagen, ja, wir spielen mal auf Zeit. Du musst dich jetzt positionieren. Ja? Alle positionieren sich, der Weltverband, ja, schauen wir mal. Ne? Du musst ja nur sagen, wir sind gegen den Krieg. Du musst immer ganz klar sagen. Das hätte auch Bach machen können übrigens mit Peking, ja. Ja? Aber du wirst es jetzt nicht, jetzt Katar wirst du deswegen nicht verschieben können. Ja?
Nee,
aber du musst hinterfragen, wie kommst du zu solchen Entscheidungen? Und da müssen halt dann die Richtigen an der Spitze sein. Und Infantino, ganz ehrlich, der war auch schon bei Blatter da. Da müssen wir jetzt, das ist kein Geheimnis, ja. Der ist total falscher Mann. Und was der sagt, interessiert mich eh schon lange nicht mehr, ja.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir hatten Sie ja am Anfang ja gefragt, wie ist Ihre Haltung zu dem Thema? Jana hat die Frage der Woche gestellt und hat jetzt dazu Ergebnisse. Interessiert mich sehr.
So klar die Antworten hier aus der Runde sind, so klar sind sie tatsächlich auch im Netz bei unseren Zuschauern. Ich glaube, es ist unumgänglich, dass UEFA und FIFA alle Vereine und die Nationalelf aus den Wettbewerben ausschließt. Putin führt Krieg in Europa, der Druck auf ihn muss von allen Seiten ausgeübt werden und da kann sich die UEFA und auch die FIFA sich nicht wegducken. Und auch wenn das, wie wir auch eben es in der Runde angesprochen haben, dann auf Kosten der ehrlichen russischen Sportler geht, was auch den Usern dann leid tut, scheint es auch für Nils einfach alternativlos. Also insgesamt sagen tatsächlich 90%, man muss Russland von der WM ausschließen. Und wir wollen uns jetzt auch noch mal Ihre Antworten am Dopafon anhören, ob die ähnlich klar sind.
Alle russischen Sportler gehören von allen Ereignissen auf der Welt zurzeit ausgeschlossen.
Mein Name ist Detlef Kalert, Weltmeister und Olympiateilnehmer im Bogenschießen. Ich habe einen Boykott erlebt. Man soll nicht immer die Sportler bestrafen. Dann müssten wir auch Länder, wenn jetzt Russland bestraft wird, China bestrafen, Brasilien bestrafen und alle Länder, die Kriege führen und die Regime haben. Und in Katar darf dann auch keine WM stattfinden.
Ich bin der Meinung, dass der Sport weltweit den russischen Machthaber ganz klar zeigen muss, dass es so nicht gehen kann.
Russland gehört ausgeschlossen von der WM. So ein Land darf nicht an einem weltoffenen Turnier teilnehmen.
Sport hat nichts mit Krieg zu tun. Was können die Fußballer dafür, dass Putin so ein Mist baut? Man sollte nicht die Sportler bestrafen.
Also auch da viele klare Aussagen, aber eben auch ein bisschen Relativierendes dabei. Vielen Dank, dass Sie da so engagiert mitgemacht haben. Wir haben gehört, dass sehr, sehr viele sich beteiligt haben. Freut uns natürlich, aber sieht man gleichzeitig eben auch, wie dieses Thema nicht nur im Sport, sondern uns alle in der Gesellschaft total bewegt. Wir haben gleich noch ein paar Themen und zwar ein paar Aufreger aus dem Bereich VAR, Handspiel, ja oder nein? Wann ist ein Elfmeter? Darüber sprechen wir gleich. Und wir machen hier weiter bei uns in der Runde. Ich habe gesagt, es gab gestern ein paar Szenen, über die es sich ruhig durchaus noch zu sprechen lohnt. Vor allem beim Spiel Gladbach gegen Wolfsburg, Stefan. Die Gladbacher schießen da vermeintlich am Ende noch kurz vor Schluss den Siegtreffer durch Ginter. Der wird aber dann zurückgepfiffen. Wir gucken das in aller Ruhe an. Und Stefan, du gibst uns mal deine Einschätzung.
Ja, ist ja relativ einfach. Jetzt wird erstmal diskutiert, dass am Mittelkreis ein Foul gewesen ist. Das schaut der Schiedsrichter sich jetzt an, nimmt das Tor von Ginter zurück wegen genau diesem Foulspiel von Hermann, der hier nicht den Ball trifft, sondern den Gegner. Und von daher hat das Tor nicht gezählt. Was spannend war in der Situation, war einfach, dass der Schiedsrichter tatsächlich 4 oder 5 Meter daneben stand, mit einem ganz klaren Blick auf diesen Zweikampf. Und er kennt das nicht. Wir haben das
hier sieht man
Bild
das, ne?
Mal eingefroren hier. Oder wollten wir einfrieren?
Ja, kommt gleich noch, da ist es da eingefroren. Ist es,
genau.
Also
genau.
Der Schiedsrichter steht wirklich daneben.
Genau, steht daneben. Hätte das erwarte ich von einem Schiedsrichter in der Bundesliga auf dem Niveau, dass er das Foul erkennt und sofort unterbricht. Er lässt erstmal weiterlaufen. Und das Interessante ist, wir haben Hofmann hier auch im Bild gehabt, der dann im Interview nach dem Spiel sagt, es war ein Foul, weil ich stand ja direkt daneben. Das tat der Schiedsrichter auch. Ja. Ja, schon spannend manchmal, was also, die Schiedsrichter so machen.
Schiri hätte einfach direkt pfeifen müssen, muss das Foul sehen oder, Freddy, wie siehst du es?
Ja, falsche Wahrnehmung habe ich jetzt gelernt.
Gibt es häufiger, ne?
Ja. Nee, das sagen ja selber die Schiedsrichter, die Wahrnehmung, ne? Und das war jetzt eine falsche Wahrnehmung. muss er sofort unterbrechen. Ne? Dadurch ist natürlich der Frust bei den Gladbachern groß zu verstehen, weil die Emotionalität war da kurz hoch, sieht man ja. Aber es war ein klares Foul, da bin ich komplett bei dir, Stefan.
Lass uns mal auf den vermeintlichen Elfmeter schauen. Max Kruse, das ist ja auch so ein Ding. Er wird getroffen, hier, geht dann noch anderthalb Schritte weiter und es gibt keinen Elfmeter. Richtig, falsch? Wie sind die Meinungen hier in der Runde?
Stefan? Also auf jeden Fall falsch. Es ist ja, in meinen Augen ist es ein klarer Elfmeter, wie man jetzt hier sieht.
Und auch der Schiedsrichter guckt auch wieder drauf.
Ja, und das tut richtig weh. Ne? Also ja, das Ding tut richtig weh.
Man muss mal dem Max Kruse da auch, ich sag mal, eine Sportlichkeit attestieren. Ja. Er fällt ja nicht gleich. Ich glaube, wenn er gleich fällt, es gibt möglicherweise einen Elfmeter, aber er läuft noch 3 Meter und fällt dann erst.
Wir haben mit Lutz Wagner telefoniert, er sagte, es ist regelkonform, weil eben der Schiedsrichter sagen kann, der Kontakt ist nicht ursächlich für den Sturz, weil er noch 2 Schritte weiter geht. Aber was ist dann der Umkehrschluss? Also ich muss mich immer hinwerfen.
Lutz Wagner hat natürlich völlig recht, weil er das Regelwerk kennt. Trotzdem geht eine fatale Botschaft ja davon aus. Das heißt ja, im Zweifelsfall lasse ich mich sofort fallen und versuche nicht stehen zu bleiben und Tor zu erzielen. Aber ja, Lutz Wagner kann sich ja auch nicht über das Regelwerk hinwegsetzen, wenn das dann aussagt.
Da hat er das einfach spricht auch vorhin mal was das gesagt, spricht ja auch noch runter. Das ist ja nicht in der Bundesliga bloß dann so, sondern überall. Dann fängt man ja plötzlich an, ja, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga. Und es geht ja immer weiter.
Es gibt
ja
die unterschiedlichen Regeln in unterschiedlichen Ligen. Ne? Und das Regelwerk sagt es durchaus auf. Wäre eine Aufforderung für jeden, sich sofort fallen zu lassen. Kruse ist getroffen worden. Jetzt komme ich mit meiner Argumentation von vorhin. Nicht jeder Kontakt muss gleichzeitig mit Elfmeter bestraft werden im 16-Meter-Raum.
Und der?
Das war ein Elfmeter, keine Frage. Gut. Keine Frage. Ja. Denn er ist weitergelaufen, aber dieser Sturz, nennen wir ihn so, ist ja ausgelöst worden durch diesen Tritt. Ansonsten wäre er nicht umgefahren. Und der Tritt, der zum Sturz führt im 16-Meter-Raum, verhindert logischerweise eine klare Torschance.
Oder andersrum, wenn da jetzt der Elfmeter-Pfiff gekommen wäre, kein Gladbacher hätte sich beschwert.
Mit Sicherheit nicht.
Nein, das hat sich ja auch kein Gladbacher beschwert. Nein. Da müsst ihr auch mal drauf achten. Normalerweise gehen ja auch Gegenspieler hin zum Kruse und beschimpfen ihn.
Ja,
warum lässt du dich fallen oder wie auch immer. Das hat auch im Gegenteil. Sie haben ihn ja noch versucht zu helfen und eher für
ihn da zu sein. Aber auf solche Sachen müssen die Schiedsrichter ja eben auch achten, finde ich. Das wahrnehmen, wie sich
die aber trotzdem, dafür ist der Videobeweis da. Da hätte er einschreiten müssen, ganz klar, in der Situation. Und das ist eigentlich, man hätte jetzt sagen können, kommt Vorteil, ja. Aber das war ja kein Vorteil
am Ende. Vorteil kann ja nicht zum Nachteil werden.
Genau, das ist ja das. Ne? Im Mittelfeld genau. So eine Situation, er wird noch versucht, 1-2 Schritte weiterzugehen. Man versucht, einen Vorteil laufen zu lassen.
Genau.
Hat man ja oft mit wenn einer kurz mal zieht oder sowas, dann hat er es zurückgenommen, hat einen ganz banalen Freistoß gegeben, weil der Vorteil kein Vorteil geworden ist. Und hier hätte es halt einen Elfmeter geben müssen. Aber keine Ahnung, warum auch da. Ja,
und das sind so spielentscheidende Szenen. Ja? Also das war beim Stand von 2-1 für Wolfsburg. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, du machst das 3-1 und gehst mit 3 Punkten nach Hause. Das sind schon spielentscheidende Dinge. Und je mehr wir zu den letzten Spieltagen kommen, je mehr werden wir diskutieren und diskutieren müssen. Ne? Ist ja klar.
Aber was ich absolut richtig finde und wichtig finde, was für ein verheerendes Signal davon eigentlich ausgeht für Nachwuchsspieler, für Kinder.
Und das ist ein Tritt, lass dich fallen, kriegst
11 Meter. Und das darf so nicht sein. Ja. Wir machen eine kurze Unterbrechung und danach Jürgen Kohler erzählt uns alles, warum es beim BVB, zumindest international in dieser Saison, nicht so läuft, wie man sich das gewünscht hat. Ja, wir haben aber gar nicht so viel Zeit, keine Sorge. Bis gleich. Und du hast jetzt den Formcheck der Champions dabei und guckst auf den BVB, richtig?
Ja, das passt im ersten Moment gerade nicht zusammen, ne? Böse.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
Ja, aber man muss wirklich sagen, Champions in der Europa League werden sie schon mal nicht mehr nach diesem Aus in der Champions League. In einer Gruppe, wo man ja damals noch von Losglück sprach mit, wir erinnern uns, Sporting, Besiktas und Ajax, gab dann Watzke als Ziel den Titel in der Europa League aus. Dann jetzt erstmal diese blamable Niederlage zu Hause im eigenen Stadion gegen Glasgow. Jetzt auch im Rückspiel am Donnerstag kam man nicht über ein Remis hinaus. Damit ist die Reise in der Europa League also früher vorbei, als es einem in Dortmund recht war. Natürlich viel zu wenig für die eigenen Ansprüche des BVB. Das bedeutet auf der einen Seite nicht nur finanzielle Einbußen, sondern Jürgen, man muss sich auch die Frage stellen, was bedeutet das auch für die Attraktivität dieses Vereins?
Ich bin dran.
Warte.
Okay.
Oder kommt da kein... Nein, es kommt kein...
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
Also international haben sie natürlich in keinster Weise überzeugt, fast in keinem Spiel. Und das schadet natürlich schon ein Stück weit der Reputation des Vereins, weil auch Borussia Dortmund definiert sich natürlich auch eben über diese internationalen Spiele, die brechen jetzt komplett weg. Im Pokal, deutschen Pokal, ist man auch ausgeschieden.
Hast du eine Erklärung dafür, dass das so schlecht lief diese Saison da?
Ja, die Mannschaft ist einfach nicht so gut, wie viele denken. Punkt. Ist so.
Kurz und knapp. Und mir haben sie vorher gesagt, guck mal, dass der Jürgen Kohler das in unter einer Minute hinkriegt. Das hast du sowas von perfekt hingekriegt.
Ich hab mich auch unterhalten.
Das war so, okay, wie ihr früher gespielt habt.
Kompromisslos. Okay, also haben wir das.
Ich sag noch Aua, genau.
Du hast es öfter mal gespürt. Vielleicht ist es gar nicht das Problem von Borussia, das ist das Problem der Bundesliga, dass also wir international einfach nicht mehr auf Augenhöhe sind. Ne? Vielleicht sind wir ja auf dem Niveau von Glasgow Rangers gelandet inzwischen.
Ja, das also weiß ich nicht, aber ich sehe schon, dass die Bundesliga in den letzten, vor allen Dingen vielleicht auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise, in den letzten 2-3 Jahren schon enorm an Qualität international verloren hat. Das muss man einfach ganz klar so attestieren.
Ist also so. Darüber werden wir natürlich hier immer wieder sprechen, haben wir auch schon häufig. Jana, du hast noch ein paar Programmhinweise und Spenden eingesammelt, glaube ich.
Geld eingesammelt. Von euch kommt immer das kleine Geld und aus dem Publikum gibt es dann das große Geld. Wir sagen einmal Danke an Andreas Lugert, an die Sportfreunde Schwendi der Abteilung Fußball, die Sportfreunde aus Rosenberg, Edgar Möller vom TuS Hiltrup, die Familie Glas-Lubeck aus Weil am Rhein, Rurik und Schönau und Anke, der Stern des Nordens. Oh, vielen Dank, danke, danke.
Vielen, vielen Dank.
Jetzt noch die angesprochenen Sendehinweise, denn heute ist ja auch noch Nordderby in der zweiten Bundesliga angesagt. HSV gegen Werder Bremen und auch darüber wollen wir sprechen. Und zwar morgen im Maschinensucher-Doppelpass zur zweiten Bundesliga ab 21.45 Uhr. Unter anderem mit Ivan Klasnic, der wird einiges dazu aus Bremer Sicht zu sagen haben. Und dann die Leipziger, die sind ja heute noch in der Fußball-Bundesliga gefragt. Leipzig-Fans sind heute am Start. Die drücken dann auch am Mittwoch RB die Daumen und zwar im DFB-Pokal. Dort dann gegen den Zweitligist Hannover 96. Auch das gibt es hier live bei Sport1.
Wir freuen uns drauf. Danke dir, Jana. Ich bedanke mich bei der Runde. Ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause. Und eine gute Nachricht habe ich noch am Ende dieses Tages. 259 Tage nach seinem Zusammenbruch bei der EM. Christian Eriksen gestern wieder Fußball gespielt in der Premier League. Freuen wir uns sehr drüber, weil uns allen damals der Atem gestockt ist, als wir das gesehen haben. Mit dieser positiven Nachricht verabschieden wir uns, wünschen noch einen schönen Sonntag. Wir prosten uns hier mal zu. Dankeschön und bis nächsten Sonntag. Tschüss.